Herzlich willkommen zur 787. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns hier im großen Auditorium versammelt und sprechen für euch über den Film Thor, Love and Thunder. Mit mir hier der Göttervater. Das ist Christoph Perner.
Willkommen im Dschungel.
Und wie immer ohne Hose unterwegs, Robert Krüger.
Asgard, we open on some children. Seine Ziegen gelandet hat Stefan Giesmer.
Oh, ich liebe die Ziegen.
Ja. Ziegen, die Ziegen, also ich meine, bei so Instagram-Ziegen, die so Goats that sound like humans oder so, gibt es da ganz viel.
Thing.
Egal, da haut es mich ja jedes Mal weg. Das triggert bei mir irgendeinen Knopf, den ich nicht erklären kann, aber da breche ich jedes Mal ab. Und insofern, das hat auch in diesem Film funktioniert, die Ziegen jedes Mal gut, wenn sie kamen.
Kennst du diesen Reaction Taylor Swift, dieses Video, wo ihr das vorgespielt wird, dieses Meme? Also da gibt es ja dieses Meme von irgendeinem Lied von ihr, wo dann so Ziegen als Chorus mit reingemacht werden und auch so einen ähnlichen Schrei, vielleicht war das sogar genau der, ich bin mir gerade nicht sicher, so ein völlig verrückten Ziegenschrei, und der passt halt super gut in dieses Lied. Und das war halt wohl eine ziemlich große Sache, so meme-mäßig, und es wurde irgendwann Taylor Swift vorgespielt und die hat sich kaputt gelacht und fand es auch richtig gut, weil es auch einfach richtig gut ist. Also
Aber es gibt ja so ganz viele Videos, wo so Goats that sound like humans irgendwie, und dann brüllen die halt so rum, und das sind so Supercuts, wo dann halt hunderte von diesen Clips aneinander geschnitten sind, ohne irgendwelche Reactions, einfach nur die Ziegen. Und manche davon, da denkst du, das muss nachvertont sein. Es kann doch nicht sein, dass Ziegen sich so anhören.
Doch, das ist so gut.
Aber irgendein Nerv bei mir triggert das, wo ich mich kaputt lachen muss und nicht anders kann. Das ist genauso wie das mit diesen schlechten Blockflöte-Lieder mit Titanic-Song. Da haut sich auch jedes
Mal. Das ist auch so gut.
Aber Ziegen ist auch so ein Ding.
Ich weiß überhaupt nicht, warum du nicht wenigstens auf Blockflöte lernst. Also das wäre doch, dann könntest du dich selber belustigen, während du das übst. Das ist doch grandios. Sitzt du bei dir auf dem Balkon und flötest ein bisschen. Gattin, und ich gehe raus flöten. Ja. Für die Nachbarn
und hast du
genau. Nur ein Lied und immer Scheiße.
Fantastisch. Gute Idee.
Wir sollten den neuen Kapitel, ich mache eine neue Kapitelmarke draus. Bob flötet uns ein und dann kommt jede Woche, kannst du uns einen weiteren Ausschnitt oder drei weitere Töne aus Titanic vorflöten.
Ich würde es anmachen, aber ich habe Angst vor der GEMA, das lassen wir lieber.
Nein, du müsstest es selber flöten.
Ja, ich hätte jetzt eine schlechte Version angemacht. Ich weiß nicht, ob die GEMA auch was dagegen hat.
Wenn wir das auf der Flöte spielen, ist das dann GEMA-relevant? Darf man das nicht,
oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, im amerikanischen ist es wahrscheinlich im amerikanischen Urheberrecht nicht so, aber bei uns ist ja alles nochmal mit zwei Stöcken extra im Popo, und von daher.
Schade.
Keine Ahnung, Rechtsberatung, kein Anwalt.
Der Christoph würde jetzt eine Flöte kaufen, nur damit er das nächste Woche spielen
kann. Eine Flöte
kaufen.
Wir haben eine Flöte und wir haben eine Ocarina. Ich weiß nicht, ob die Ocarina denn genug Töne dafür hat, aber also die
Was
Flöte
ist denn
ist
eine Ocarina?
Das ist im Endeffekt auch eine Art Flöte mit, hast du nicht Ocarina of Time gespielt? Das kann ja nicht wahr sein. Das sieht so ein bisschen Ton. Und hat so eine Tropfenform und so faustgroß etwa.
Ja, jetzt sehe ich es auch.
Mit so einem Griff unten dran, sieht aus wie so ein
Raum. Mit so Löchern.
Ich hab's gefunden.
Genau, da gab es eine, man sagt, die beste Zelda-Iteration war Ocarina of Time. Das war ganz viel mit Zeitreise, die von einer Ocarina ausgelöst wurde. Wenn ich mich recht erinnere.
Es gab jetzt auf Printables einen Wettbewerb, wer das beste Musikinstrument modellieren und dann drucken kann. Also sie machen jede Woche, kannst du irgendeinen Wettbewerb damit machen.
Ist nicht ganz einfach, gell?
Und da hat jemand, also gewonnen hat jemand, der eine Ukulele gemacht hat, die echt geil aussieht. Und die Files stehen offen zur Verfügung, also du könntest die dann auch selber drucken, wenn du möchtest.
Also
und
Musik
da
finde ich auch relativ naheliegend.
Hat auch jemand, ja, es waren viele.
Ich finde, unter Klavier sollte man nicht anfangen.
Und also, Ocarinas haben aber auch einige Leute gedruckt.
Aber das stelle ich mir sehr schwer vor, weil da musst du ja in muss ja in den Klangkörper, also die Luft muss da ja richtig strömen drin, dass da der Ton auch so entsteht. Also das stelle ich mir viel schwerer vor als eine Seite mit einer bestimmten Länge.
Du druckst ja nicht die Seite. Du
druckst. Genau, das ist klar. Also bei einer Ukulele muss ja nur der Abstand richtig sein, die Mensur, dass du da die Seite dazwischen spannen kannst und dann klingt es schon mal richtig. Ja. Und ob es dann laut oder leise klingt, hängt halt vom Resonanzkörper ab. Der ist dann halt eventuell ein bisschen scheiße, aber dadurch wird der Ton nicht falsch. Aber bei der Ocarina, wenn er halt innen irgendwie eine Nase falsch ist, dann fließt die Luft irgendwie anders, so stelle ich mir es vor, und dann klingt es halt scheiße. Also.
Ja, du kannst es ja innen alles so modellieren, wie es sein muss, und dann.
Stelle ich mir aber stelle ich mir wesentlich komplexer vor als so ein Saiteninstrument wie eine Ukulele. Aber.
Wollen wir mal zum Film kommen? Nur mal so kurz.
Ja, gute Idee.
Bisschen planlos dazwischen gefragt.
Vorhin so, heute haben wir kein Off-Topic.
Direkt weg.
Schon vorher 10 Minuten vor der Film kommt. Ja,
ich habe euch gerade mal einen Link geschickt zu dem Wettbewerb. Da könnt ihr mal euch das dann nochmal angucken und da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Bis dahin berichtet uns der Bob.
Der Bob?
Thor. Der Bob. Love and Thunder. Worum ging's in dieser Komödie? Love and
Thunder. Ja, Christian Bale verliert den Glauben an seinen Gott und wird, erstmal an den einen und dann wird er durch Dinge, die ihm in die Hände fallen, zum Gott-Butcher bringt halt Götter um. Und ja, dann springen wir zurück schlecht für unsere Götterfreunde, genau, dann springen wir zurück zu Thor, der hat sich ja irgendwie gehen lassen, das war wohl im MCU vorher schon so bekannt, sein Dead Body hat er irgendwie sich gehen lassen und dann wieder angefangen zu trainieren, keine Ahnung, jedenfalls ist er jetzt wieder so halbwegs in Form, aber er sucht so ein bisschen nach dem Sinn im Leben. Das macht ihm alles keine so rechte Freude mehr, seit er seine Freundin nicht mehr hat. Aber jetzt haben sie halt eine neue Aufgabe und wie das so ist mit der neuen Aufgabe, kommt dann auch wieder der Sinn ins Leben. Also muss er seine Freunde zusammentrommeln, Valkyrie oder wie er sie heißt und Korg, diesen Steinhaufen und seine Ex-Freundin Jane Foster hat jetzt hier auch wieder einen größeren Part gespielt von Natalie Portman, die ich will das jetzt nicht spoilern, aber sagen wir mal, sie ist jetzt auch in der Lage, da mitzumachen. Sagen wir es mal so vorsichtig.
Ist doch bekannt, oder?
Also, ist das so?
Ja, ist immer auf dem Poster und so.
Ja, okay, aber naja, ursprünglich, ja, auf dem Poster stimmt, ist es drauf, genau. Aber das weiß man eigentlich, bevor man den Film guckt, ja noch nicht, weil sie ist ja eigentlich ein normaler Mensch. Genau, und dann die Aufgabe halt, Gore, den Gott-Butcher aufzuhalten. Und wie das dann so ist, ne, da ist so ein bisschen zwischenmenschliches Getue und es ist eine Komödie von Taika Waititi, der ja dafür bekannt ist, das alles immer so ein bisschen weird zu machen und das macht er auch hier. Also es ist ein sehr anderer MCU-Film als die anderen, es ist sehr viel alberner alles und ja, dann halt bunt und Götter und Eternity und Weltraum und das ganze Programm und halt alle möglichen Gaststars halt Zeus gespielt von Russell Crowe und die Guardians of the Galaxy kommen kurz vor und so, also insofern hast du natürlich wieder.
Ja, Moment, aber nicht nur von Russell Crowe gespielt? Ach so, doch Zeus, ja, stimmt, aber der Odin, von wem wurde der gespielt? Der wurde auch von so einem absurden Sam Neill, glaube ich, oder? Diese Schauspieler-Dings, wo der Thor von seinem Bruder, irgendwie Luke Hemsworth oder keine Ahnung, irgendeiner der anderen Hemsworth gespielt hat und der Loki von Matt Damon, fand ich grandios.
Achso, ja, das war ja der Loki-Darsteller, genau, das war
ja, ja, genau.
Matt Damon.
Das war so gut.
Und der Thor war Luke Hemsworth, ja, genau.
Ja,
genau.
Odin.
Genau, aber wenn du dir so das überhaupt erstmal so den initialen Cast anguckst, jetzt Christian Bale, okay, Chris Hemsworth, gut, der muss in den Torfilm rein, Natalie Portman muss da auch rein, aber dann halt Christian Bale als Bösewicht zu nehmen.
Ich habe das vorher nicht recherchiert und ich habe dann in der Anfangsszene, wo er dann praktisch das erste Mal mit seinem Gott aneinander gerät,
ja.
Da habe ich dann irgendwann so,
genau.
Moment mal, das Gesicht kennst du doch. Und dann habe ich so kurz gerattert und so, ah, das ist Christian Bale, das ist ja cool. Weil vorher, als er da in der Wüste noch ist, da habe ich es nicht erkannt. Also
mir ging es da noch anders. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal ja schon erzählt, dass ich irgendwie die erste halbe Stunde von dem Film schon geschaut hatte und habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, die nochmal zu schauen. Das heißt, ich hatte auch natürlich vergessen, dass Christian Bale da irgendwie auftaucht. Und irgendwann, der ist ja dann hinten ganz schön krass weiß geschminkt. Da ist mir aufgefallen, so, ach, guck mal, das ist Christian Bale. Das ist ja cool. Ja. Hättest du mal gewusst, dass der da mitspielt. Hättest du vielleicht vorher weiter, also, ja, so.
Hätten sie den mal am Anfang vom Film gebracht.
Jetzt erzählt er mir so, der war schon die ganze
Zeit. Ja, in der ersten Szene.
Ja, also was ich sagen will, ist verdammt gut besetzt.
Ja.
Genau. Und ja, MCU halt, ne? Bunt, bumm und so weiter.
Wie fand ihr das? Ja, und genau, das ist mir klar, du hast eben gerade schon sowas gesagt, so, weil du nicht so rumkommen wolltest, was Natalie Portman für eine Rolle spielt, und ob man das weiß oder nicht weiß. Das ist tatsächlich eins meiner zentralen Probleme, die ich mit dem MCU mittlerweile habe, dass ich mich einfach nicht mehr zurechtfinde. Dass ich so einen Film schaue und völlig, weiß nicht, so nicht mehr geerdet bin. Ich habe gar keine Ahnung, obwohl ich ja echt viele von diesen Filmen gesehen habe. Ich müsste eigentlich irgendeinen Kontext haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Kontext mehr. Ich weiß grundsätzlich nicht, wer gerade am Leben ist und wer gerade tot ist, über wen ich überrascht sein muss, wenn er plötzlich zurückkommt, weil er vielleicht in einem letzten Film, den ich ausnahmsweise nicht gesehen habe, gestorben ist. Genauso, ja, auch, dass die jetzt, ich glaube, ich habe den letzten Torfilm nicht gesehen, befürchte ich. Aber also, ganz seltsam. Also, geht euch das auch so? Ja, weiß nicht.
Ja.
Stefan wahrscheinlich weil nicht so viel Marvel schaust, gell? Aber
ja, also ich habe ja fast bei Iron Man aufgehört. Na, ist nicht ganz so, aber hier dieser erste Avengers-Film, glaube ich, das ist so da, wo ich dann
schon sehr lang
aufgehört habe. Den haben wir, glaube ich, sogar im Sneakpot besprochen, weil
ja, es ist halt auch so viel und die machen ja auch Serien noch und nöcher. Man kann das ja kaum alles schauen. Und das Komische ist, sie erzählen dir halt in diesem Film nicht die nötigen Informationen oder nur so im Nebensatz. Sie setzen eigentlich voraus, dass du alles andere gesehen hast, aber du kannst es gar nicht gesehen haben. Du bist immer irgendwie lost, also ich jedenfalls.
Ja, also ich fühle mit dir, mir geht's genauso, aber ich tue mich schwer, ihnen das vorzuwerfen, weil für die Fanbase ist das natürlich genau das Richtige. Wenn du jetzt dich zur Hardcore-Fanbase zählen würdest, ja, wenn dir das wichtig wäre, so wie mir jetzt zum Beispiel Star Wars wichtig ist. Und ich würde mir vorstellen, dass in jeder neuen Star Wars-Serie ich erstmal in den ersten 18 Folgen aufs Pferd gesetzt werde und mir alles erzählt wird, was ich vielleicht verpasst habe, weil ich die anderen Star Wars-Serien nicht gesehen habe.
Aber die funktionieren für sich viel besser. Du kannst Andor schauen, quasi ohne Vorwissen.
Das ist richtig, aber bei Andor ja, auf jeden Fall, weil das halt so wirklich irgendwo von der Seite reinkommt.
Auch.
Genau, aber du hast viel mehr davon, wenn du das ganze Wissen hast. Und ja, vielleicht ist das hier.
Das ist klar. Aber hier ist es halt so, dass immer die gleichen Figuren benutzt werden.
Genau. Und deshalb musst
halt nicht
mehr
eine Geschichte von. Genau, du kriegst nicht eine Geschichte von einem neuen, nämlich Mando, erzählt. Und wenn du die ganzen Hintergrundleute kennst, dann ist es schön. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Aber hier ist es so, das sind immer dieselben Leute, tauchen immer wieder auf und sind mal am Leben und mal tot. Ich blick nicht durch. Also.
Ja, also ich wie gesagt, mir geht's absolut genauso. Deshalb bin ich mittlerweile dazu übergegangen und das habe ich auch diesmal wieder so gemacht. Wenn ich schon weiß, dass ich mich in so ein Franchise, wo ich so ein bisschen fremd bin, reinlege, und das ist jetzt bei Batman, Superman und der ganze Käse dasselbe, dann google ich immer vorher irgendwie es gibt ja immer so die auf diesen Clickbait-Seiten, the 10 things you need to know before watching bla bla bla, und dann lese ich mir ein so ein Ding durch oder vielleicht auch zwei oder so. Und
okay, so das gibt's.
Ja, na klar, es gibt alles, wo Leute drauf
eigentlich
sind.
Naheliegend, ja, klar. Naheliegend.
Und das habe ich diesmal auch wieder gemacht mit so fünf Dinge und da war dann irgendwie, ja, der ist nach dem Jahr tot und der ist mit dem das passiert und so, und dann hat mich das so ein bisschen aufs Pferd gesetzt in dem Sinne. Klar habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Anspielungen verstanden, wahrscheinlich sogar nicht mal die Hälfte, aber ich hatte nicht dieses Gefühl von keine Ahnung, wer ist der jetzt, sondern so, okay, ich wusste, Thor ist so ein bisschen am Slacken und weiß nicht so genau, und da waren dann in diesem Artikel, der war offensichtlich veröffentlicht, bevor der Film rauskam, war ja alles jetzt schon ein bisschen ältere Artikel dann auch. Und da stand dann halt so, auch so ein paar Spekulationen drin, worum es jetzt vielleicht gehen könnte und so weiter. Halt so typische Filmpresse, bevor so ein Film rauskommt. Aber das hat mir genug so wieder Anschluss gegeben, dass ich dann, ja, genug wusste, um es einigermaßen gucken zu können. Ja, aber wie gesagt, versetz dich in die Lage von so einem Hardcore-Fan, der alles gesehen hat. Und dann kommst du in Thor-Film mit 2 Stunden und 40 Minuten davon ist Exposition, wie jetzt gerade die Lage ist. Das wäre ja auch scheiße.
Du meinst also, Becky?
Egal wer, also ja, würde mich jetzt im nächsten Star Wars auch nerven. Oder in Star Trek.
Aber jetzt mal noch zum Film. Also ich, weil ich fand den grundsätzlich nicht so schlimm, aber ich habe einige arge Kritikpunkte. Vorab, er hat mich schon unterhalten. Er ist schon, ich fand ihn schon, ja, nicht nur lustig, sondern auch in irgendeiner Weise spannend, / unterhaltend. Ging euch das nicht so? Weil Stefan hatte letztens so gesagt, das ist so völlig öde oder keine Ahnung.
Ja, also ich habe halt.
Hat sich deine Meinung gedreht?
Ich habe halt so eine Ernsthaftigkeit wie bei Iron Man erwartet, weil ich halt dachte so, okay, du guckst einfach irgendeinen nächsten MCU-Film und das ist das, an was ich mich am besten erinnern kann und habe halt einen ernsthaften Superhelden-Action-Film erwartet. Und die ersten.
Hatte der doch auch diese Superhelden-Action, oder?
Ja, aber nicht in der ersten halben Stunde.
Ja, das stimmt.
Da war es halt eine Komödie. Und zwar selbstreferenziell und vielleicht auch mit Vorwissen, was ich nicht hatte. Und deswegen habe ich auch ausgemacht. Deswegen habe ich so, nee, bitte, nein, nein, keine Lust, möchte ich nicht. Und und vielleicht, jetzt, also als ich dann weitergeschaut habe, ja, habe ich einen nicht zu ernsthaften, aber Actionfilm gekriegt.
Ja, vielleicht bist du auch nicht ganz so stark wie ich und wie Bob vielleicht auch in deiner Jugend Guns N' Roses mäßig geprägt worden. Das ist ja krass, oder? Wie viel Guns N' Roses die hier eingesetzt? Ich glaube 4 oder 5 Lieder. Ich glaube 4 Lieder waren.
Ich glaube, die habe ich aber erkannt.
Und Aerosmith auch, oder? War nicht Aerosmith auch dabei?
Dio war auf jeden Fall am Ende noch dabei. Ja, und vor allem Guns N' Roses halt immer so zu diesen Action, so Action-großen Kampf-Szenen und so gut eingesetzt. Gut, das berührt mich vielleicht auch mehr, als es jemanden berührt, der es halt nicht kennt oder der es nur so am Rande kennt. Aber also zum Beispiel diese Action-Szene am Ende, dieser Kampf mit diesen Kindern, wenn man sich nur die Bilder anschaut. Genau, zu November, die Bilder waren echt furchtbar cheesy und albern und also ich fand sie echt ärgerlich blöd und auch sahen sie zum Teil überhaupt nicht gut aus, auch die CGI sah zum Teil überhaupt nicht gut aus mit diesen dieses Stofftier, was irgendwie aus den Augen Blitze schießt oder keine Ahnung, irgend so ein Quatsch, ja. Aber durch November Rain hat es so krass gewirkt, dass ich Tränen in den Augen hatte. Also die Szene hatte richtig gewirkt auf mich. Ich habe sie 2-mal geschaut, weil ich sie richtig toll fand, obwohl ich gesehen habe, dass die Bilder scheiße sind. Aber diese Musik ist halt so fantastisch und so gut eingesetzt an dieser Stelle. Und auch am Anfang schon dieses.
Und der
Jungle war es, glaube ich, gleich am Anfang, ja.
Und eins der Kinder, dass er quasi mitkämpft und mit aktiv ist.
Axel.
Nennt sich Axel.
Ja.
Und zwar explizit nach Axel Rose.
Nach Axel Rose, ja, genau.
Und dann kommt der, wo er dann zum Einsatz kommt, kommt der November Rain. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte mit, weil die macht das immer so, dass es irgendwie weird und lustig und irgendwie so verschraubt ist, dass du denkst, ja.
Ja, und er ist halt auch einfach ein großer Guns N' Roses-Fan. Ich habe ja ein Interview von ihm gelesen, wo er das sagt, der ist ganz bewusst, dass so ein Guns N' Roses-Schwerpunkt hat. Das fand ich geil. Also, aber ist halt, ja, für die Leute, die Guns N' Roses eben geprägt sind, dann für die ist es geil, für alle anderen weiß ich nicht.
Ich habe da jetzt ein Interview gelesen, was mich kurz irritiert, vielleicht verstehe ich es auch nur absichtlich falsch, wo er eben sagt, warum denn so viele Guns N' Roses Songs und er sagt, ja, mir geht's manchmal so, dass ich abends irgendwie nach Hause komme und dann anstatt auf Pornhub zu gehen, gehe ich hin und gucke ein paar alte Guns N' Roses Musikvideos.
Aber
okay.
Ich weiß nicht, kennst du das November Rain Video? Das ist halt.
Also ich hab's gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, null.
Das ist halt ein wirklich guter Kurzfilm, relativ lang, sehr lang, ist ja 8 Minuten oder sowas,
ja.
Wo eine ganz lange Geschichte erzählt wird von einer Hochzeit und einer Beerdigung und unheimlich stimmungsvolle Bilder, die auch heute, ich habe es mir nochmal angeschaut, auch heute noch unheimlich gut wirkt. Das ist einfach ein sehr guter Film. Deswegen verstehe ich, was er da gesagt hat, aber es, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das gleiche Interview gelesen, ja.
Ich habe mich übrigens geirrt, es ist kein Aerosmith bei, aber ABBA und Enya Only Time am Anfang bei diesen Flashbacks.
Ja, ganz am Anfang.
Das war das erste Mal, wo ich bei der Musik dachte, so, was ist denn hier los?
Super.
Oh ja, das war auch so eins, wo ich dachte, was soll das? Lass das.
Ja, der ist halt so alt wie wir.
Ja, aber.
Er ist halt genau mit der gleichen Musik geprägt worden.
Ja, aber wir schauen in Action.
Das ist doch herrlich, ihr verarscht. Ja, aber es ist verarscht, du hast schon recht.
Ja.
Ach ja.
Und dann immer wieder diese Regenbogenreisen mit den brüllenden Ziegen. Also
Ziegen fand ich so grandios. Gut, die Ziegen fand ich auch, jetzt muss ich kurz ernst werden. Die fand ich auch deswegen angenehm, weil ich grundsätzlich ein Problem mit dieser Marvel-Thor-Figur eh habe, weil die halt so sehr ausstrahlt, dass sie halt keine Ahnung haben von der Herkunft von Thor, also von der nordischen Mythologie. Und das halt nur so als Actionhelden nehmen, weil ich meine, Thor ist nun mal einfach ein Actionheld unter einer Gruppe von Actionhelden, die Amerikaner nicht sein könnten. Also das, was der da überhaupt macht, ist ja sowieso vollkommen random. Also habe ich immer so ein bisschen mein Problem mit, weil es halt, ja, die benutzen halt so mythologische Elemente einfach als, keine Ahnung, Staffage. Aber ich fand es trotzdem schön oder gerade eben deswegen schön, dass sie eben wenigstens die Ziegenböcke jetzt mal, weil das ist ja das Transportmittel von Thor, ja, auch in der Mythologie, diese zwei.
Ach so, Ziegen. Echt?
Ja, klar. Das ist,
oh, wie lustig.
Das ist nicht Zufall, dass die da kommen, genau. Und das fand ich schön, dass sie kommen und dann halt auch so geil mit diesem Ziegenschrei. Das war so lustig. Also die habe ich sehr gefeiert.
Ja, absolut. Ja, und dann halt diese, wir haben es vorhin schon erwähnt, diese Szene in Neu-Asgard, was jetzt irgendwie in Norwegen ein Freizeitpark ist, so völlig lächerlich darzustellen mit so komischen Attraktionen, wo die Leute da rumgeführt werden und dann diese Theatershow.
Matt Damon spielt Loki.
Ich finde, das sollten wir vielleicht alles nicht spoilern, aber es gibt halt so eine Theatervorführung, die muss man gesehen haben und die Darsteller da sind halt Matt Damon, Sam Neill, Melissa McCarthy und Luke Hemsworth und dann ist allein das ist natürlich super cheesy, aber halt auch einfach nur sich Matt Damon diese Rolle hergibt.
Eigentlich ist das genau das, was ich eben gerade beschrieben habe, was ich eben kritisiere an dieser Disney-Marvel-Verwurstung von norwegischer Mythologie oder nordischer Mythologie, weil die machen genau das. Also unsere Thor-Darstellung ist im Endeffekt so eine Pervertierung von Mythologie, genauso wie die es halt hier jetzt noch eine Nummer mehr drehen auf
die
Bühne.
Setzt sie noch eins drauf.
Ja. Aber eigentlich ist es genau das, was sie tun.
Es gibt ja dann später noch diese Szene, wo Matt Damon dann nochmal reinkommt und irgendwie fragt, ob er das ob was da gerade passiert ist, ob er das dramatisieren darf. Und dann kommt dieser Satz her, mit dem ich vorhin in die Sendung begrüßt habe. Das ist so gut. Da musste ich so lachen. Und Matt Damon, als jemand, der, wenn man viel Jimmy Kimmel schaut, Late Night Show, dann kennt man ja diese endlose Fehde zwischen Jimmy Kimmel und Matt Damon. Und da weiß man halt, dass der sich für solchen Spaßquatsch gerne hergibt und so cheesy schlechte Rollen spielen. Also da hat er irgendwie ein Fable für.
Mhm, klar.
Und deshalb perfekt besetzt an der Stelle.
Ja, war überhaupt wahnsinnig besetzt wieder. Aber gut, die haben halt auch Geld.
Ja, und ich meine, dadurch, dass dieses MCU so, da kommen dann halt Leute rein für eine Szene, auf dem Bildschirm, wo sie da in dem Labor sitzt und mit ihrem Professor oder irgendwas, keine Ahnung, redet. Selvig heißt die Rolle. Und der ist nur für eine Sekunde auf dem Monitor zu sehen und sagt einen Halbsatz zu ihr. Und das ist Stellan Skarsgård. Und ich so dir so, what? Wie kriegt man denn sowas hin?
Aber ja, gut, so, der hatte ja diese Rolle im ersten Torfilm halt. Da war er ziemlich zentrale.
Ja, klar, aber der kommt dann halt für eine Sekunde für so einen Halbsatz ans.
Ja.
ans Dings, ja. Herkules übrigens gespielt für Stefan vielleicht interessant, aber ich
ja.
Brett Goldstein,
ja,
hast du erkannt?
Ja, ja, sofort.
Brett Goldstein, echt? Ich hab ihn nicht erkannt.
Sofort.
Roy ja, Kent aus Ted Lasso.
Ach, wer hätte das gedacht? Ja, und der wird doch als der neue Antagonist aufgebaut, gell? Ja. Ist ja quasi.
Es sieht so aus in dieser Post-Credit-Scene, von denen es ja zwei gibt irgendwie.
Ja, genau.
Ja.
Eine Sache, die mich auch noch ein bisschen genervt hat, war, dass Thor oft so dümmlich dargestellt wurde. Also klar, am Anfang auch so, ich meine, mit dieser Guns N' Roses-Szene sollte halt so, ja, du hast Slacker gesagt, aber auch später finde ich ihn oft so, also wenn er mit ihr redet, ist er oft so ein bisschen dümmlich. Also so, ja.
Ich glaube, es soll so hilflos überfordert darstellen, aber ja, es kommt dümmlich rüber, da gebe ich dir recht, ja.
Und dann, also was ich wirklich nervig fand, war diese lächerliche, dieser Quatsch mit dieser Allegorie auf die Ex-Freundin, die sie über die Waffen gemacht haben, dass der dauernd mit Mjölnir redet, mit seinem ehemaligen Hammer, dem jetzt sehr abspenstig geworden ist, und dass die so personalisiert werden.
Und dass die Axt eifersüchtig ist.
Ja, oh, genau, oh, furchtbar. Überhaupt diese Axt sieht so lächerlich scheiße aus. Also diese viel zu große, absurde Axt. Mal ganz abgesehen davon ist auch eine Axt überhaupt gar nicht sehr praktisches, eine praktische Waffe, wenn es um eine Waffe geht, die du schleuderst und wo der Witz ist, dass sie zu dir zurück in die Hand kommt. Eine Axt bleibt ja stecken irgendwo. Also das ist, ja, aber okay, don't get me started.
Ja,
also,
gut, aber also.
Nee, und diese Eifersuchtsgeschichte von der Axt und diese dauernden Unterhaltungen mit der Axt und mit dem Hammer, oh, das fand ich so albern.
Ja, aber die Moral von der Geschichte, ich war ja von Anfang an auf Christian Bales Seite, also dass die Götter die Leute im Stich lassen. So, und das
war so nachvollziehbar, gell? Die Anfangsszene ist so deprimierend. Man denkt sich so, ja, diese scheiß Götter, schlitzt sie alle auf.
Genau.
Ich war voll auf seiner Seite. Ich dachte mir, ja, die müssen weg. Er hat vollkommen recht, die müssen weg. Diese blöden Wichser.
Genau. Ja. Und dafür fand ich es dann...
Spoiler, er gewinnt leider nicht.
Nee, aber er verliert auch nicht so richtig. Und das ist...
ja, das stimmt. Ja,
das wiederum fand ich dann gut gelöst. So,
ja,
gut,
fand ich auch.
Gut zu Ende geschrieben.
Er wird und nicht von daher einfach zur Monstrosität dargeschrieben und dann halt bekämpft, sondern er behält auch irgendwie seine Tiefe und seine Menschlichkeit. Also das, ja, fand ich auch gut. Ja, aber es ist schön, dass es dir auch so ging. War mir nicht so sicher.
Jemand, der vor meinen Augen zum Atheisten wird, was soll ich da dagegen haben?
Stimmt. Ja, aber es war auch so nachvollziehbar, gell? Diese Anfangsszene war so deprimierend, so schlimm. Ja.
Ja, müssen wir jetzt noch, weiß nicht, wenn noch jemand was hat, dann jetzt, sonst brauchen wir noch Punkte.
Nee, ich habe alles. Ja. Ich habe alles gesagt.
Ja. Ich musste bei Jane Foster irgendwie dann doch an den Ohrensessel denken und kurz lachen.
Ja.
Es war natürlich nicht Jane Foster, sondern Jodie Foster damals, aber ja, das ist irgendwie, das ist so im Kopf drin. Nicht,
nee, aber der Witz, der Jodie Foster-Witz wurde gemacht, gell? Oder? Der
Jodie Foster-Witz wurde gemacht, ja.
Schon,
ja, und aber Schitter, nicht der Ohrensessel-Scherz.
Jane Fonda auch einmal, also es sind mehrere so Namensverballhornungen gefallen, aber der Ohrensessel-Scherz nicht, ne?
Nein.
Ich finde, die Schwarz-Weiß-Szenen sahen auch toll aus. Es war sehr schönes Schwarz-Weiß.
Also war nicht eine nur coole Idee. Also so.
Das Bunte finde ich ja in MCU-Weltraum oft sehr anstrengend.
Ja.
Auch hier wieder.
Beim neuen Fernseher. Du musst ihn halt anders einstellen, damit der nicht so bunt ist.
Ich habe ihn schon auf Cinema Mode und alles auf.
Nein, Uber. Einfach Farbe rausdrehen per Hand. Oder Filter davor machen. Rotfilter davor, komm nur rot durch.
Einfach so vorhin davor.
Vorhang, auch schön.
Ja. Ihr Vorhang. Es gibt viele Sachen, die dem Film helfen. Na, obwohl, so schlimm ist nicht.
Nein.
Ich finde diese Buntigkeit im Weltall, ja, bei MCU, auch bei Guardians und so, oft halt ist so Bombast fürs IMAX-Kino oder so, keine Ahnung. Das sollte ich dann halt visuell erschlagen. Und ein Stück weit macht's das auch. Es bringt aber halt inhaltlich oft überhaupt nichts dazu. Und auch so, ja, weiß ich nicht, da ist mir eine gute Action-Szene aus einem Mission Impossible-Film im Zweifel lieber, weil ich weiß, dass der Tom Cruise da wirklich runtergehüpft ist, als jetzt irgendwie noch mehr Farben und noch mehr Dynamikumfang aus dem Computer.
Größere grün-pinke Wolke.
Ja, genau so. Haben wir gesehen. Ist in jedem Computerspiel drin, was irgendwie im Weltall spielt, so
ja, und in Nebel, jedem Wolke, Dings, Marvel-Film.
Alles. Ja. Genau. Und reicht dann jetzt auch mal. Und dann halt irgendwie diesen Schlusskampf und plötzlich wird alles schwarz-weiß und so richtig hart kontrastiges und mit hartem Licht beleuchtetes Schwarz-Weiß. Klar, kann man heute im Computer auch easy erzeugen und so, alles kein Problem. Aber sah halt geil aus so.
Ja, war was anderes. Gut choreografiert, ja. War, fand ich auch. Ja, Punkte.
Ich war ganz gut unterhalten, aber wie gesagt, werde jetzt auch trotzdem nicht wieder zum großen MCU-Fan. Ich bin gut unterhalten gewesen für diesen Abend. Ich werde ihn vermutlich nie wieder schauen und ich werde ihn auch relativ schnell vergessen und verdrängen, aber 7 Punkte ist er mir wert.
Wow. Ich habe Teile gefeiert, Guns N' Roses, die Ziegen, Christian Bale. Ich fand den Thor dümmlich und schwach. Ich finde dieses, dass ich so im leeren Raum hänge in diesen Marvel-Filmen, finde ich sehr anstrengend. Er sah gut aus, er war lustig, er war unterhaltsam, aber insgesamt ist es für mich einfach, so richtig zündet er dann doch nicht. Ich gebe Pluspunkte auf jeden Fall für Ziegen und Guns N' Roses. Ich komme auf 5,5. Tja. So ist die neue Wertung.
Du warst viel begeistert und dann hast du ihm, das war wie ihr mir das früher immer vorgeworfen
habt. Tja, der Jan ist ja bald wieder da, kann er sich auch daran ergötzen, wie jetzt hier schlechte Punkte gegeben werden. Er ist schuld.
Seinetwegen werden schlechte Punkte gegeben.
Ja, genau.
Ich gebe 6 Punkte, nicht wegen Jan, sondern weil der Film mir nicht so, also er hat mich okay, unterhalten, aber nicht begeistert. Und deswegen sind 6 Punkte schon auf der besseren Seite. Ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich nicht geärgert,
fühle ich mich schlecht mit meinen 7. Naja, egal.
Fanboy. Ich werde das direkt in meine Liste. Und dann, ich bin heute mal wieder die Auswertung.
Immer noch mehr als Dune.
Ach, ja. Der Zeus war auch so dümmlich. Wahnsinnig, der war auch dümmlich.
Richtig doof. Aber sehr schön von Russell Crowe, sehr schöner
Dümmler. Ja, hat toll gespielt, aber er ist ja dann doch irgendwie der Chef von dem Ganzen. Und dafür verhält er sich schon ganz schön idiotisch.
Voll schön, du kommst nicht mit auf die Orgie. So.
Und warum hat diese, ich habe eine Vermutung, warum es so ist, aber die Tessa Thompson-Figur, Valkyrie oder König Valkyrie, King Valkyrie oder irgendwie sowas, warum führt die dieses König? Warum haben sie das nicht gegendert? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil im Comic die Figur auch King Valkyrie hieß, oder? Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ist doch seltsam, oder? Warum kann man die nicht Königin nennen?
Dazu kann ich nur sagen, I am Groot.
Okay, das erklärt's, ja.
Ja.
Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Kapitelmarke.
Und ich hätte fast vergessen, sie zu drücken. Und mein Computer reagiert nicht drauf. Das ist ja schön.
Also, wenn man jetzt thematisch trinken will, müsste man was Norwegisches trinken.
Genau, oder? Das habe ich. Damit wenigstens mal irgendwas norwegisch ist hier. Weil das war nämlich nicht wahnsinnig norwegisch, was wir da gesehen haben. deswegen trinke ich Linie Aquavit. Und zwar ein 4 Jahre gelagerten. Mit so einem roten Etikett.
4 Jahre Schiff gefahrenen.
Ich weiß es ehrlich gesagt, da steht aged 4 years, twice across the equator. Aber das ist ja immer so, dass der zweimal über den Äquator geht. Aber diese 4 Jahre, ob der jetzt 4 Jahre in diesem, nee, das kann eigentlich nicht sein. Die werden hier
vor
nicht.
Allen Dingen, stell dir mal vor, die würden dir welchen verkaufen, der nur einmal über den Äquator ist, ja?
Das wäre erstaunlich.
Oh, und er wäre in Norwegen gemacht und wäre wirklich die Frage, wie ist er?
Tangente.
Tangente.
Ist er zum Christoph gekommen?
Das kriegen wir geometrisch hin. Die dürfen dann, müssen nur aufpassen, dass sie nicht drüber fahren, sondern nur wirklich nur Tangente.
Oder sie müssen ihn halt auch sofort irgendwo in Brasilien herstellen. Als Easy.
Aber 4 Jahre und zweimal nur über den Äquator, das kann ja nicht sein. Dann würden die ja mit dem Schiff 2 Jahre darunter brauchen und dann wieder zurückfahren. Also der kann ja nicht 4 Jahre auf dem
Meer gehen. Natürlich nicht. Selbst diese Segelregatta, die braucht man nur irgendwie 8 Monate, ja, so bis sie wieder da sind.
Genau, es ist in einem Cherry-Fass gelagert. Ist aber nur ganz klein gedruckt drauf.
Cherry oder Sherry?
Sherry natürlich.
Ah. Ich hatte Cherry verstanden, war irritiert.
Ja, ist ja gut. Nein, Sherry.
Aber das ist aber die perfekte Überleitung zu meinem Getränk, weil ich hatte nichts Norwegisches zur Hand und die Idee hatte ich zwar auch, aber dann hatte ich kein Aquavit zur Hand und dann stand ich da so vor dem Regal und dachte mir, was trinkst du denn heute mal? Und dann fiel mir meine Obstlerregion auf. Und weil ja jetzt Kirschenzeit langsam anfängt und ich heute schon frische Kirschen gegessen habe, habe ich mir jetzt Kirschwasser vom Schladerer hier genommen. Also Cherry quasi. So.
Ah, genau. Okay, cool.
Cheers, ja. Ich,
und bei dir?
Ich bin zu einer anderen, nicht ganz so nordischen Sage gekommen und habe mir einfach ein Fläschchen Siegfriedchen genommen. Und dachte mir so, irgendwas Frisches, machst du Gin Tonic draus? Dann habe ich gesehen, ich habe halt keinen Tonic mehr, der nicht mindestens 3 Jahre abgelaufen ist. Ich glaube nicht, dass da was passiert, aber ich trinke jetzt einfach Gin Soda. Und da wir letzte Woche über Pink Gin ja gesprochen und gelästert haben, ich weiß gar nicht mehr, ob in der Sendung oder danach, habe ich noch ein bisschen Aromatic Bitters rein, sodass ich einen Pink Gin Soda von Siegfried habe.
Also du bist ja, quasi du nicht im MCU, sondern im NCU. Nibelungen Cinematic Universe.
Yes, yes.
Naja, aber das passt ja auch, weil nämlich die erste geliebte, wichtige Geliebte von Siegfried ist ja Brunhild. Und was ist Brunhild? Eine Walküre. Und die hatten wir hier auch. Also passt.
Also, ja. Das wollte ich eigentlich noch sagen, aber.
Ja. Ich habe früher in Berlin in der Gegend, wo alle Straßen nach der Nibelungensage heißen, gewohnt. Jetzt könnt ihr das alle googeln und dann wisst ihr, wo ich herkomme.
Nicht, dass du das nicht schon erzählt hättest.
Mit Sicherheit. Ist auch ein bisschen egal, weil das ist 25 Jahre her.
Stimmt.
Ja.
Sind das so 3 Straßen oder 20 Straßen? Also wie viele Nibelungen haben die denn da?
Deutlich mehr als 3. Ob es 20 werden, vermag ich jetzt aus dem Kopf nicht zu sagen, aber
gibt es dann da auch die Drachenstraße oder wie ist das?
Nee, aber es gibt so Brunhild und Rüdiger und
Kriemhild.
Siegfried natürlich und so Kriemhild, Alberich. Genau. Also es gibt, weiß
Hagen,
ich nicht, aber
natürlich.
Hagen, genau, ja. Also da, also 5, 6, 7 Straßen
kommen. Geil, wenn du dann in der Bösewichtstraße wohnen musst.
Ja.
Wie hieß denn der Drache? Der hat doch auch einen Namen. Ah, ich komme nicht drauf. Naja. Zimtfandel, das war ein Wein, ne? Aber so irgendwie sowas in der Art.
Zimtfandel ist ein Wein, ja, aus.
Zimtfandel heißt das, genau. Ja. Okay, also, machen wir weiter. Irgendwann kommt's mir, wahrscheinlich jetzt in der Sendung.
Genau.
Naja.
Bis dahin möchtest du noch über Fall erzählen? Den du irgendwie
jetzt
ganz...
schon? Ah, okay.
Hast du so reinsortiert?
Nee, hast du reinsortiert, oder? Ist ja egal. Ja, ich
steht
rede
als nächstes Ort, da.
Oder Fall oder Fafnir. Fafnir hieß der Drache. Nee, ich rede nicht über Fafnir, ich rede über Fall oder Fall, wie auch immer.
Ja, irgendwas mit Klettern und falsche Sicherung und
genau,
Höhenangst.
Genau, ist ein Film von letztem Jahr.
Och, so alte Schinken guckst du noch.
So alte Schinken. Ich hatte mir vor ein paar Wochen schon mal überlegt, ob ich ihn mal vorschlagen soll. Aber er hat ziemlich schlechte Bewertungen bei IMDb, glaube ich. Da hatte ich dann ein bisschen Angst und dann gedacht, ah nee, außerdem ist er mir auch zu alt. Und ich habe jetzt selber geschaut. Und das handelt von zwei mitteljungen, also aus unserer Sicht jungen Frauen, die auf so einen Funkmast irgendwo in der Wüste Amerikas klettern, auf einen 600 Meter hohen Funkmast.
Gibt es sowas wirklich? Für 600
den,
Meter hoch?
Ja, genau, für den gibt es tatsächlich ein Vorbild, also es ist nicht genau der, der da gezeigt wird, aber es gibt einen, der so aussieht und auch so hoch oder so annähernd so hoch ist, der irgendwie, ich glaube, mittlerweile glaub ich, das vierthöchste Bauwerk in Amerika ist und auch mal das höchste war, aber eben nicht Gebäude, ne? Deswegen wird er da immer nicht mitgezählt, diese Funkmasten werden ja nicht, sind ja keine Gebäude, sind ja nur ja, erbaute Strukturen oder irgendwie sowas. Das Ding ist im Endeffekt so ein, hat so eine dreieckige Grundfläche und ist so ein Draht, wie soll man das nennen?
So ein Drahtverhau?
So ein Keil nach oben, genau. So ein, im Endeffekt so ein bisschen wie so ein, von der Struktur wie bei uns so ein Strommast. Nur halt mit parallelen Seiten und halt dreieckige Grundfläche und 600 Meter hoch.
Ich habe ihn gerade rausgesucht. Das ist der KOVR Sendemast, der in Kalifornien steht und das Original ist tatsächlich 624,5 Meter hoch.
Das ist irre, ja.
Krass.
Und da klettern diese beiden Mädchen also hoch und oder diese beiden Frauen. Die eine ist so ein bisschen YouTube-mäßig unterwegs, also so wie nennt man das? So, YouTube
Influencer.
Influencer, genau. Richtig, genau. Und die beiden haben aber auch einen persönlichen Hintergrund. Die waren, sind viel geklettert früher. Auch mit dem Ehemann von der einen, von unserer Protagonistin. Und die erste Szene, die wir in dem Film sehen, ist die, dass der Ehemann abstürzt, während sie zu dritt irgendwie einen ganz steilen, ganz ultraschweren Hang, also Fels hochklettern. Auch, also, und da bin ich gleich bei den Kritikpunkten. Also die Kletterdarstellung ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich ganz schlimm. Man sieht halt immer, dass sie, also so in den Aufnahmen, nur der Oberkörper, sieht man halt total, dass sie nicht klettern, sondern dass sie halt auf einem Podest stehen, weil es halt nicht geht, wie sie sich da halten. Und da halt völlig...
Christoph, jetzt mach mal kurz nicht, weg.
Entschuldigung. Dagegen tun. Also sie tun da Dinge, die man nicht machen würde. Und sie sichern auch nicht wahnsinnig gut, also sie sichern ziemlich schlecht, aber das möchte ich noch, die Sicherungstechnik an dieser Stelle möchte ich noch gar nicht so kritisieren. Schlimm wird es dann, als sie auf diesen Turm steigen. Weil da ist nämlich die Sicherung, es ist so absurd, dass sie sich miteinander verbinden. Also sie haben dann ein Seil, was von der einen zur anderen geht. Aber sie sichern sich nirgendwo am Turm. Also sie sichern sich nicht. Sie bilden eine Seilschaft. Und wenn eine runterfällt, fallen halt beide runter.
Okay. Wow.
Ja, weil das kann man halt nicht halten. Obwohl das natürlich passiert, ja, dass dann eine fällt und die andere hält sie. Mhm. Man sagt, alles klar.
Steht dann so am Rand, nehme ich an, so mit einem Fuß knapp am Abgrund.
So in der Art, ja. Genau, so in der Art.
Mit den Händen im Seil und dann zieht sie mit den Händen.
Natürlich. Zieht das Seil wieder hoch.
Ja, ganz. Ich spreche ins Essen. Ja?
Richtig, genau. Und es ist halt am Anfang und vor allem das verbunden mit
positiv. Warte mal, ich glaube, wir müssen dich wirklich neu verbinden.
Man ich rufe dich nochmal an, Christoph.
Okay.
Ja, da würde mir vom Sicherungstechnischen her auch die Hutschnur platzen, glaube ich. Gut, dass ich nicht geguckt habe. Hätte mich nur aufgeregt.
Hätte sie wahrscheinlich die ganze Zeit, gut, hätte sie jetzt mit dem Christoph noch mehr durch drüber aufdort zu können.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, doch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du es schaust, weil es war wirklich so, ärgerlich, was das angeht. Und was der Film wirklich gut kann, ist, er schafft es sehr gut, so eine, ich weiß das Wort nicht dafür, aber eine Höhenangst zu erzeugen. Oder ja, die Höhenangst ist ja immer die Phobie, aber dieses Gefühl von, dass das unangenehm ist, da in die Tiefe zu schauen. Also ich habe keine echte Höhenangst, aber so ein bisschen schon auch. Also ich bin nicht jemand, der völlig frei davon ist.
Hast du den Film alleine geschaut, oder?
Ja, ja, ich habe alleine geschaut. Wäre nichts für dich, Theresa, Gottes Willen. Aber also ich habe jetzt schon so dieses mulmige Gefühl vor der Tiefe habe ich schon, wenn es, also in bestimmten Situationen. Und hier ist es wirklich extrem getriggert. Also es war so, dass ich zum Teil nicht schauen konnte. Also ich musste unterbrechen und habe dann irgendwie 3 Minuten später wieder angeschaltet, weil ich es auch spannend fand. Also es ist auch ein spannender Film. Aber es war wirklich so, dass man es kaum ertragen kann, weil es halt diese furchtbare Tiefe wird wirklich sehr gut dargestellt und dann halt verbunden damit, dass die halt nicht gesichert sind, weil sie zu dumm sind, sich zu sichern. Obwohl sie
besser
wissen müssen.
Eine Frage zum Aufbau von diesem Ding. Also da müssen ja Leute tatsächlich hoch, wegen Wartungsarbeiten und so. Das muss ja irgendwie gehen. Also wird das ja vermutlich irgendeine Art von Leiter oder so. Woran klettern die denn da?
Genau. Die klettern, ganz banal, die klettern an einer rostigen Leiter. Dieser Turm war hier in dem Film, es ist ja nicht der Turm, den du gerade beschrieben hast, sondern ein fiktiver Turm, der nur genauso aussieht. Der ist aufgelassen, also der ist nicht mehr in Betrieb. Und was natürlich sehr praktisch ist, wenn das passiert, was ich gleich erzählen werde, was passiert. Und der ist halt völlig verrostet und so, gell? Und da bricht dann auch mal die Leiter weg und so. Das ist halt das Problem, oder brechen einzelne Stufen durch. Aber im Endeffekt klettern die einfach eine Leiter hoch. Erst im Turm, die ersten, weiß nicht, 550 Meter oder so. Und dann endet dieser dreieckige Drahtkäfig oder Stangenkäfig. Und dann ist da im Endeffekt nur noch so eine Stange nach oben, die so vielleicht einen Durchmesser von vielleicht 1,5 Metern hat oder so. Also eine Metallsäule im Endeffekt, die da rausgeht. Weitere 60 Meter und da ist eine Außenleiter. Und dann klettern sie eben an dieser Außenleiter hoch. Und dann kommt eine Plattform. Und dann sind sie auf so einer Plattform, die vielleicht so einen Durchmesser von 1 Meter hat. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, doch, Meter kommt schon hin. Und von dem geht dann noch eine Stange nach oben, die wirklich nur eine Stange ist. Also mit so einem Durchmesser von vielleicht 10 Zentimetern oder so. Und obendrauf sitzt eine Positionsleuchte, damit keine Flugzeuge dagegen fliegen. Und sie klettern da also hoch und sitzen dann auf dieser Plattform und es passiert natürlich das, was passieren muss. Diese Leiter bricht weg, ja, diese Außenleiter an dieser Säule und sie sind da oben gestrandet. Und dann ist es halt ein Survival-Horror-Film im Endeffekt. Wo es dann darum geht, wie macht man auf sich aufmerksam. Da ist dann zum Beispiel jemand unten, dem versuchen sie dann zuzurufen. Ja, aber ich meine, jemanden, der 600 Meter entfernt ist, zuzurufen, ist halt gar nicht so einfach. Gell? Also der hört dich halt eventuell gar nicht, vor allem wenn ein bisschen Wind geht oder so. Alles nicht so einfach. Und und Geier, die dann versuchen, sie anzupicken und das ist wunderbar. Ja, das ist wirklich toll.
Ich habe gerade parallel, während du hier geredet hast, habe ich den Ton ausgemacht und ein YouTube-Video gefunden, wo jemand einen 2000 Fuß hohen Tower besteigt, ein professioneller Kletterer mit Sicherung. Das sieht auch professionell richtig aus, was er hier tut. Und er ist einfach schon mal krass über den Wolken. Also der guckt runter und sieht nur eine Wolkendecke von oben.
Ja, 600 Meter ist einfach unheimlich hoch. Also es ist wirklich, und das bringt der Film wirklich gut rüber. Also es ist wirklich scheiß hoch. Und dann ist das halt so ein Survival-Thriller und mit ein bisschen Zwischenmenschlichem noch und so. Die haben natürlich auch Geschichte miteinander, sind ja alte Freundinnen und und sie haben dann halt, sie entwickeln halt Ideen, wie sie jetzt da auf sich aufmerksam machen oder wie sie vielleicht runterkommen oder keine Ahnung, die zum Teil furchtbar dumm sind, also wirklich ärgerlich dumm.
Aber ein Handy hat keiner von beiden bei. Also 600 Meter
kein Empfang.
Also 600 Meter weit funkt so ein Handy schon.
Also sie hatten unten am Fuß hatten sie Empfang, aber oben haben sie keinen Empfang.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ob das sind die Antennen unten gerichtet, das könnte sein. Ja, ja.
Irgendwie so, keine Ahnung. Und da überlegen sie dann auch, wie setzen sie eine Nachricht ab, die halt gesendet wird, bevor das Handy unten zerschellt, gell? Oder wie sorgen sie dafür, dass es nicht zerschellt? Oder, gell? Und hast halt nur einen Versuch oder nur zwei Versuche. Was auch sehr unrealistisch ist, wie lang die Akkus halten von den Handys. Der Akku von der Drohne hingegen, der ist sehr schnell leer und muss dann auch voll geladen werden. Und also sie haben auch eine Drohne. Aber auch all das funktioniert auch alles nicht so wahnsinnig. Also vieles ist da einfach
unheimlich unrealistisch. Eine Drohne kann man doch ganz prima runterfliegen. Also gut, ich weiß nicht, wie lange eine Drohne für 600 Meter Abstieg brauchen würde, aber das müsste der Akku locker mitmachen.
Eigentlich schon, ja. Das stimmt. Ja, aber die Drohne haben sie am Anfang noch nicht. Die bekommen sie dann erst. Das ist auch
von wem? Von dem Geier?
So ungefähr.
Scheint der Realität entsprungen zu sein, dieser Film.
Ja, ja, nee, also ja, und also solche Sachen wie, weißt du, irgendein Seil hängt irgendwo runter, ist oben festgemacht, hängt irgendwo runter, sie sind auf einer, da ist noch eine Zwischenebene, ist so ein, das sind solche, solche Parabolantennen, zu denen sie sich dann runterlassen können, da wo das Seil nicht lang genug ist. Was macht man, um dieses Seil zu verlängern? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Es zum Beispiel nicht irgendwie an diesem Dorn, der nach oben geht, festmachen, sondern vielleicht irgendwo anders festmachen, ja? Also, keine Ahnung, ein bisschen am Rand der Plattform zum Beispiel, ja? Kommen sie nicht drauf. Oder, weißt du, eines oben, eines unten und die unten springt dann halt zu dem Seil hin, wo ich mir dachte, warum kann die oben das Seil nicht einfach ein bisschen nach links bewegen? Also einfach, dass es an der richtigen Stelle runterhängt, da muss man doch nicht runterspringen, also rüberspringen. Das ist totaler Quatsch. Also einfach nicht nötig. Und ich kann immer noch sagen, ja, okay, das ist, ja, die denken da nicht dran, keine Ahnung, aber die sind halt super erfahren. Die sind halt super erfahrene Kletterinnen. Die müssten an sowas denken. Das ist einfach nicht einleuchtend, dass die da nicht dran denken.
Das ist schade. Verhalten. Genau, wenn man sie als erstes so schlau darstellt und dann kommen sie auf die einfachsten Sachen nicht.
Ja, genau.
So,
aber insgesamt schon spannend.
Ja. Eine Sache fragen, ich habe gerade Trivia in der Wikipedia gelesen. Hast du den Wikipedia-Artikel zu dem Film gelesen?
Ich habe nur zu dem Turm was gelesen.
Okay, gut, dann hast du das Trivia vielleicht nicht gelesen und dann kann ich dich jetzt unvoreingenommen fragen, ist dir irgendwas aufgefallen an der Art, hast du ihn auf Englisch geschaut?
Ja.
Ist dir was an der Art aufgefallen, wie die Damen im Gesicht aussehen oder wie sie sprechen?
Wie sie im irgendwas Gesicht seltsames? Aussehen?
Ja, wenn ihre Gesichter zu sehen sind und sie reden.
Nee.
Ach, offensichtlich nicht, okay. Der Film wurde gedreht ohne Rücksicht auf Altersfreigaben. Und die haben in dem Film über 30 Mal das Wort Fuck benutzt. Das hätte in Amerika ein R-Rating zur Folge gehabt, sagt die Wikipedia. Und nachdem Lionsgate die Vertriebsrechte dann gekauft hat, wollten die das nicht mit R-Rating rausbringen, weil dann Publikum zu klein wahrscheinlich, und wollten ihn auf PG-13 bringen. Und weil sie es aber nicht nachdrehen wollten, haben sie mit Hilfe von Deepfake-Technologie und Nachvertonung alle Fucks durch andere Wörter ersetzt und dann mit den Deepfake-Bild-Algorithmen die Mundbewegungen nachträglich.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Fuck sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob 30 Mal, aber ich meine mich zu erinnern.
Hast du dann die Originalfassung gegeben? Vielleicht gibt's die. Keine Ahnung.
Vielleicht haben sie für den europäischen Markt, haben sie vielleicht die Original.
Ja, das könnte sein. Vielleicht gibt's die Originalfassung für den europäischen Markt, ja, theoretisch denkbar. Ja. Aber ich bin lustige Trivia aus der Wikipedia, die ich hier noch...
Die Amerikaner sind immer wieder gut.
Es ist wirklich albern, das ist wirklich sehr albern. Ja.
Aber also jetzt, was Empfehlung angeht, kann man schon anschauen, gell? Also ist zwar bei manchen ein bisschen ärgerlich, wie gesagt, Sicherungstechniken und so auf was sie kommen und so, aber insgesamt wirklich richtig spannend und beängstigend und also hohe Schauwerte. Also, und die Geier sind schon auch cool.
6,4 auf die IMDb habe ich gerade gesehen.
Ist jetzt nicht so viel, gell?
Ja, aber es geht doch noch, oder?
0,3 mehr als 0,1 mehr, 0,2 mehr als Thor Love and Thunder, der hat 6,2.
Oh, wow. Okay. Aber ist halt...
Also, nächste Woche schauen wir, was noch mehr hat.
Aha. Spoiler.
Was ich ja schätze, ist, sind so Filme, die so einen klaren Handlungsfaden haben. So, wo nicht, vielleicht bin ich einfach ein bisschen doof, aber ich mag einfach so Filme, wo so nicht zu viel Story ist, sondern eine Story, gut erzählt, mit guten Bildern, stimmungsvoll, berührend, mit einem roten Faden von Anfang bis Ende durcherzählt. Und das ist dieser Film. Und das ist Taunt, hier Love and Thunder eben nicht und alle Marvel-Filme im Endeffekt. So ein Zusammengestöpsel von allem Möglichen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Sondern ich mag das, wenn hier so eine Geschichte erzählt wird. So wie damals bei diesem, der auch so toll aussah, diese Spinnenkopfsache. Was andere so, die Becky
fand ich, glaube ich, schrecklich, Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth, ja, genau. Aber war auch so eine kleine Geschichte, die erzählt wurde. Und
du fandst nur das Haus toll, das ist alles.
Ja, das Haus auch toll, ja.
Folge habe ich erst neulich gehört.
Überlegst immer noch, wie du das bei euch umbauen kannst, genau. Garten, wenn du das Haus von der Nachbarin noch mitkaufst und dann vielleicht.
Ich habe heute gerade erst einen Wanddurchbruch gemacht, also ich bin auf dem Weg dahin. irgendwie fällt das Licht noch nicht so rein, wie es da reinfiel, aber ich bin dran.
Aber ist dran.
Genau. Nee, also ja, ich mag solche kleinen Filme, die gut aussehen und eine Geschichte erzählen. Die Geschichte muss nicht riesig. Deswegen mag ich diese Black Mirror Filme, glaube ich, auch häufig so gern, weil die auch so eine Geschichte, sich darauf konzentrieren und das erzählen und nicht irgendwie drumrum klimbim. Ja. Und das macht er hier.
Drumrum klimbim. Okay. Gut. Dann machen wir weiter mit den Christoph-Festspielen.
Bloß weil wir, ich habe
mir meine Überleitung gerade selber gebaut.
Das, ja. Dass wir das gucken wollten, habe ich echt total vergessen. So ein Mist. Du hast also, Loch Henry geschaut.
Loch Henry. Loch Henry ist Black Mirror, 6. Staffel, 2. Folge. Spielt in Schottland. Wir begleiten ein Pärchen, wo er aus seinem schottischen Nest kommt und sie sind jetzt bei seiner Mutter zu Gast und dieses schottische Nest ist ziemlich ausgestorben und die beiden sind Filmstudenten und wollen einen Doku-Film drehen und zwar über irgendeinen Typ, der irgendwas mit Eiern macht, ich weiß es nicht, irgendwas ganz Langweiliges und irgendwie kommen sie dann drauf, dass vor vielen Jahren es ein Verbrechen gab in diesem Ort, nämlich ein Serienkiller. Und das Mädchen überredet dann den Jungen, dass sie halt darüber den Film machen. Und das machen sie dann und ja, das wird dann ein bisschen gruselig, ein bisschen thrillig und schon thrillig. Auch spannend, thrillig, sehr angenehm schottisch, sprechen alle sehr schottisch, also ich musste zum Teil die Untertitel anschalten, weil es einfach, also dieser alte Freund von ihm, der so eine Bar führt, der redet halt wie so ein schottischer Barkeeper, da fällt es manchmal schwer zu verstehen, was er gesagt hat. Aber gut, dafür hat man ja dann Untertitel. Obwohl ich das mittlerweile nicht mehr gerne mache mit den Untertiteln, weil die einen doch sehr ablenken. Aber hier war es zum Teil nötig. Auch seine Mutter, sehr cool, sehr schottisch. Und der ganze Film ist spannend, gruselig, mit so einem coolen Twist am Ende, wie man das bei Black Mirror ja eigentlich erwartet, also zum Teil ja nicht bekommt, wo man dann enttäuscht ist, aber hier hat man es wieder bekommen zum Glück. Nur, was man nicht bekommen hat, ist irgendein Science-Fiction-Anteil. Also es spielt halt in einer, ich glaube in der Jetztzeit. Ähm, Oh, jetzt donnert es aber mächtig draußen. Wow. Es war ein richtiges Haus gewackelt gerade.
Bei mir aber eben. Ich habe mich extra stumm geschaltet, weil der Donner so laut war. Fenster offen.
Hier ist nichts.
Ja, wir sind, die Fenster sind sehr gut isoliert, also man, es war nicht so laut, dass man es hier hören konnte wahrscheinlich, aber es war ein richtiger Knall draußen und die Decke hat ein bisschen gewackelt. Also, naja. Wo war ich stehen geblieben? Genau, es hat keinerlei Sci-Fi-Elemente. Also es ist keinerlei Technologie drin. Die haben Handys, aber sonst, ich kann jetzt nicht mal beschwören, dass sie Handys haben. Es könnte tatsächlich auch in den 90ern spielen. Also sie haben VHS-Kameras.
In 4 Monaten kannst du nicht mal mehr beschwören, dass das eine Black Mirror-Folge war und du denkst, es war irgendein Film, den du gesehen hast.
Ja, ja, wirklich. Also es hat, was das angeht, wirklich wenig Black Mirror-mäßiges. Aber das andere, was ich beschrieben habe, nämlich eben, dass es eine kleine Geschichte ist, die sauber erzählt wird und dass es so diesen üblichen Black Mirror-Twist am Ende hat. Also es ist, das machen die ja geschickt tatsächlich, vielleicht auch hier wieder, vielleicht bin ich auch einfach doof genug. Du weißt, dass ein Twist am Ende kommt, aber du weißt nicht genau, was für einer. Und dann kommt einer, dann erwischt er dich trotzdem. Das ist echt gut. Ja. Nee, ich mochte ihn. Cooler Film. Cooler, kleiner Grusel-Thriller.
Sehr schön. Nächste Woche dann Folge 3. Ich versuche.
Nee, Folge 4. Folge 3 habe ich ja schon gesehen.
3, achso, dann 4. Okay.
Folge 4. Leider ziemlich schlecht bewertet bei IMDb, aber egal.
Schreib trotzdem, wenn du so schaust, dann schaffe ich es vielleicht.
Habe ich diesmal auch getan übrigens.
Echt?
Ja. Also ich habe geschrieben, hier, ich schaue den und den Film und den anderen ja sowieso. Oder irgendwie sowas.
Ja, und dann hast du Fotos von deinen Hoden geschickt.
Ja, und? Hat dich das abgelenkt?
Das hat mich irritiert. Hier.
Und Loch Henry, BM62, hatten wir ja schon abgesprochen.
Ja, und ich weiß, und einen Tag Fury später war erst,
Und dann kam der
Hoden. Das Gerücht jetzt so stehen lassen, dass er diese Fotos geschickt hat, oder?
Nein, ich habe nur Hodenschmuck, nur meinen Hodenschmuck euch fotografiert,
dass du mir noch in einem falschen Licht erscheinst.
Ach ja.
Ganz so sind unsere
aber Fotos von Hoden Chats rumschicken, oder?
Ja, könnte man natürlich, aber.
Könnte man.
Warte, ich schicke euch gleich mal.
So.
Testicle Pics. Das ist ein neuer Trend. Das werden jetzt nicht mehr Dick Pics verschickt.
Okay. Also,
verschicken die Leute noch ihre Schlepphoden.
Eiern aus Stahl kommen, müssen wir zum Herz aus Stahl übergehen. Die hast du nicht kommen sehen, ne?
Nee. Vor allem die Leute, ich stelle mir die Leute vor, die gesagt haben, ach, das mit dem hier Loch Henry, das interessiert mich, ich spring weiter. Und das Erste, was sie hören, ist Eier aus Stahl. Was? Wo sind wir denn hier gelandet? Vielleicht dann nochmal 20 oder? Sekunden mit zurück.
Eier aus Stahl, oder? Oder war das Campino? Ich glaube.
Weiß ich nicht.
Das war doch so ein Böhmermann-Witz, den er über Campino gemacht hat. Da hat sich Campino irgendwie für irgendwas eingesetzt, irgend so ein Charity-Ding, keine Ahnung, was Böhmermann irgendwie albern fand aus irgendeinem Grund. Wo das natürlich auch billig ist, gell, weil wenn sich jemand für was Gutes einsetzt, dann, naja, egal. Ich glaube, es war Campino oder was Til Schweiger oder beide? Ich weiß es nicht. Und dann war das so ein wiederkehrender Gag bei Böhmermann, wo er dann irgendwie die Eier aus Stahl verliehen hat und so. Irgendwie sowas war das.
Ist aber auch hart geklaut, weil der auf dem Chaos Computer Club, ja, Chaos Communication Kongress, so heißt er, CCC, Kongress hat Fefe zusammen mit Frank Rieger über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, jedes Jahr die Fnord News Show gehalten und einer der Kapitelmarken dort war immer der Balls of Steel Award.
Ja.
Der da über Jahrzehnte hinweg verliehen wurde für, ja, weiß nicht, Leute, die Fnord News Show war ja, das kann man jetzt alles unmöglich erklären, aber es sind für Nachrichten.
Wir bestaunen es, viele von den Hörern verstehen, wovon du redest. Wir beide sitzen da und gucken fröhlich oder bestürzt.
Fnord, wir wissen nicht mehr, wie es geschrieben wird.
Okay. Ja, egal. Also das sind für Newsmeldungen oder Dinge, die irgendwie passiert sind, wo man sagen muss, da hat jemand, das muss jetzt nicht zwingend ein Mann sein, Balls of Steel erwiesen sowas wie, was weiß ich, russische Nachrichtensprecherin zeigt in ihrer Sendung absichtlich oder aus Versehen, wie auch immer, so ein Anti-War-Poster oder sowas bei irgendeinem Außenschalte, was halt auch eigentlich wahrscheinlich dem Zensor nicht durchrutschen sollte im russischen Staatsfernsehen. So Balls of Steel Award für die Moderatorin oder so in der Richtung. Ja, so Dinge, die passieren, wo du das Gefühl hast, so, oh, okay, mal sehen, ob der noch seinen Job hat danach oder sie oder was auch immer. Für solche Dinge wurde das dann immer verliehen.
Ja.
Und okay. Es war als humoristische Einlage, aber gleichzeitig als Kommentar aufs Weltgeschehen gedacht. Insofern, wenn der Herr Böhmermann das geklaut hat, dann war das nicht wahnsinnig originell, das so zu.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch, geht es ja auf irgendwas Amerikanisches schon zurück, oder? Wahrscheinlich ist es ja noch älter.
Möglich, ja.
Nun gut, was wollte ich eigentlich besprechen? Ach genau, Herz aus Stahl, oder?
Richtig, Fury, Herz aus Stahl.
Ich habe vergessen, wie das heißt. Fury, genau, ist dieser Brad Pitt-Panzerfilm, Zweiter Weltkrieg. Brad Pitt ist ein Panzerkommandant, ein amerikanischer, und wir begleiten so seine, ich weiß nicht, nennt man das Gruppe bei Panzer? Nee. Doch, ich glaube, die im Panzer sitzen, ist dann im Endeffekt die Gruppe, gell? Und eben sein Zug, der immer kleiner wird oder sowieso schon sehr klein ist, also irgendwie aus, ich glaube, 5 Panzern besteht oder so, weil alle anderen halt schon verloren gegangen sind. Und wir sind so in den letzten Wochen oder Monaten des Krieges auf deutschem Boden.
Und er ist Amerikaner, ne?
Genau, er ist Amerikaner. Und er verliert einen seiner, ich glaube, das ist der MG-Schütze oder ich verstehe es nicht. Also so, mir war bekannt, es gibt einen Ladeschützen, einen Richtschützen, einen Kommandanten und einen Fahrer. Das ist so das, was ich kenne. Und hier gibt es eben noch diesen 5.
Die sitzen alle in einem Panzer drin?
Ja, klar. Und jeder hat spezialisierte Aufgaben, ne?
4 Stück.
Das ist auch heute, krass. Ist auch heute noch so. Und hier sind es 5. Also hier ist eben dieser 5. noch, der im Endeffekt.
5 ist schon ungewöhnlicher, das hast du heutzutage nur noch in einem Schützenpanzer.
Genau, ja, richtig. Aber war wohl damals so, keine Ahnung, oder in diesem Panzer so. Und der ist im Endeffekt ein MG-Schütze, aber eben ein verdeckter MG-Schütze, also der von innen schießt. Also im Endeffekt ein zweiter Laderichtschütze, wenn man so will, ne? Für eine leichtere Waffe. Ja, und der, genau, den verlieren sie und deswegen kriegen sie jetzt einen neuen, und zwar so einen ganz jungen, der eben ganz jung neu im Krieg ist, der halt wirklich, also der noch keinen getötet hat, und also einen Jungen halt wirklich, also einen Jungen, nicht nur der jung ist, sondern der ein Bub. Mhm. Ja, mit erwartbarer Dynamik zwischen Brad Pitt und ihm, also sowohl, weil Brad Pitt halt so ein alter Houding ist, der ja beim D-Day dabei war und alles Mögliche und in Afrika und ja, also schon unheimlich viel überlebt hat, erlebt und überlebt hat, und der halt schon auch irgendwie eine gewisse Vaterrolle für den übernimmt, aber schon auch einfach sehr hart ist und sehr, ja, also die Amerikaner hier werden uns nicht als die absoluten Helden dargestellt, sondern es wird halt, werden halt auch Kriegsverbrechen gezeigt. Ne? Also es werden halt auch, also er schießt halt auch einen Gefangenen im Endeffekt, einfach nur um dem Jungen was beizubringen, so ungefähr. Und es sind auch der Ladeschütze, da wird auch so angedeutet, dass da also auch ja, sexuelle Gewalt gegen Frauen in der Gegend durchaus an der Tagesordnung. Es wird schon deutlich, nicht nur angedeutet, sondern, also es wird nicht gezeigt, aber ja, schon, lass uns schon durchblicken, ne? Und auf der anderen Seite, also sie haben dann so, der Endkampf im Endeffekt, es gipfelt dann in so einer Schlacht gegen so einen SS-Zug. Da ist dann auch tatsächlich so, dass die sind zwar, ja, wie man es schon erwartet, so ultra böse SS halt, aber auch da gibt es kleine Inseln der Menschlichkeit. Also es möchte jetzt gar nicht spoilern, aber also selbst da. Das heißt, sie schaffen es ganz gut, eben nicht die Deutschen komplett zu dämonisieren und die Amerikaner als die großen Helden darzustellen und das halt könnte man ja auch, ja, als Actionfilmmäßig, das machen sie nicht, sondern es ist schon, es wird schon stärker auch gezeigt, dass eben, ja, der Krieg halt beide Seiten hat. Und ansonsten begleiten wir im Endeffekt diese kleine Gruppe quasi bis zum Ende, also bis zum, dass der Panzer praktisch nicht mehr einsatzfähig ist. Und ja, und also ich will jetzt nicht sagen, man kann was lernen da drin, aber man sieht endlich mal, man sieht, wie eng das darin abgeht, wie das ist mit dieses Zusammenspiel von Ladeschütze und Richtschütze, wie so ein Panzerkampf, also verschiedene Panzer gegeneinander aussieht, mehrere Panzer vielleicht auch gegen einen überlegenen deutschen Panzer, wie man das macht und so. Es ist schon, ich will nicht sagen cool, aber es ist schon, also man kann da schon einiges mitnehmen. Es ist schon gut gemacht. Also es sind starke Bilder. Ja. Habt ihr Fragen?
Ist kein Film für mich, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Kann man das im Lichte der aktuellen Panzerduelle auf europäischem Boden gucken oder stößt einem das die ganze Zeit ultrasauer auf, dass man also, oder ist das gerade deshalb sehenswert?
Das
ist natürlich anders heute, klar, das funktioniert alles nicht mehr so.
Ja gut, ist natürlich, kommt nicht ganz von ungefähr, dass ich diesen Film jetzt gerade schaue, klar, weil das halt das ist, was einen oder mich gerade bewegt, klar. Dass du sagst, das ist, boah, jetzt hat's hier krass geblitzt. Jetzt wird's gleich arg donnern. Dass das heute alles nicht mehr so ist, das ist ja, hat uns dieser Krieg gelehrt, das ist nicht so einfach, weil wir halt zum Teil Kriegstaktiken haben, die eben nicht aus dem Zweiten Weltkrieg sind, sondern aus dem Ersten. Gell? Also es sind halt manches in dieser Kriegsführung ist halt doch relativ zeitlos oder kommt halt immer wieder und von viel weiter aus der Vergangenheit, als man denkt.
Ja, nee, was ich sagen wollte, ist
natürlich Panzer, nicht, was den Panzerkampf angeht, genau.
Genau, Panzer werden heutzutage fast nie von anderen Panzern zerstört, sondern fast ausschließlich von Artillerie.
Genau. Also das, da hast du vollkommen recht. Was wir sehen in der Ukraine ist, dass eben so gut wie nicht Panzer gegen Panzer kämpfen. Und dass es deswegen auch diese Fixierung ja auf diese ultramodernen State-of-the-Art Panzer eigentlich ein bisschen albern ist, weil im Endeffekt ist halt, ja, kannst auch mit dem Leo 1 kannst einiges erreichen dort und auch nicht so viel weniger als mit dem Leo 2, weil du am Ende halt von Minen und von Artillerie zerschossen wirst. Und ja, da ist natürlich ein bisschen bessere Panzerung, die der Leopard 2 natürlich hat, ist natürlich besser, aber es sind halt nicht diese Panzerduelle, wo es eben jetzt darum geht, wir müssen uns jetzt mit einem Armata messen oder der eh nicht da ist, aber oder mit, keine Ahnung, T-72, gell? Und das ist eben hier schon anders. Also hier ist so wirklich, wie man das so aus ja, diesem Panzergeneral-Spiel zum Beispiel kennt oder ja, oder wie man es halt gelernt hat, gell? So, wie halt so Panzerkämpfe sind. Das ist tatsächlich relativ gut dargestellt, mit gewissen Einschränkungen, aber dadurch, dass es eben, wie eben besprochen, so anders ist als das, wie momentan die Kriegsführung dort ist, also ging mir das nicht nahe, was den Vergleich damit jetzt anging. Also da war eher so die Sache, so wie geht man mit Gefangenen um und so. Das ist eher was da eine Nähe hat zum heutigen Krieg. Also oder macht man überhaupt Gefangene? Gell? Das ist ja die Frage. Ja.
Okay. Fury, Herz aus Stahl.
Ja. Warte mal, ich guck gerade mal, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Ja, die Opferbereitschaft gegen Ende finde ich etwas anstrengend. Kann ich aber auch nicht nachvollziehen, vielleicht ist das so. Aber bei einer Gruppe, die halt irgendwie in Afrika war und beim D-Day und keine Ahnung, weiß der Teufel wo, die also gelernt hat zu überleben, also die halt Spezialisten darin sind, zu überleben, um weiterkämpfen zu können, dass die sich zu einem nicht unerheblichen Teil dann gegen Ende einfach opfern, gegen einen Gegner, wo sie wissen, dass er erdrückend ist. Ja, weiß nicht. Das fand ich dann ein bisschen viel Heroismus am Ende, wo es nicht nötig gewesen wäre. Aber gut, das ist halt die Regel des Films,
des Drehbuchs, ja.
Genau. Was wäre die Alternative gewesen?
Flüchten, den Panzer verlassen. Granate in den Panzer, um ihn unbrauchbar zu machen. Obwohl unbrauchbar, wir waren eh schon auf eine Mine gefahren, also. Sich verpissen. Hätten wir schon machen können, ne? Hätten wir überleben können.
Ach so, aber die werden dann nicht irgendwie im Wald direkt wieder gefunden oder so.
Nö, nö. Aber die verbarrikadieren sich im Endeffekt einen Panzer und machen halt dann eine Endschlacht mit allem, was sie noch an Munition haben, gegen diesen SS-Zug. Ist jetzt ein harter Spoiler, aber gut.
Ja, aber hätte der SS-Zug die nicht auch irgendwo im Wald wiedergefunden? Oder, also?
Die hätten die gar nicht gesucht. Die hätten einen verlassenen, kaputten Panzer gefunden. Ja, so what? Die SS hatte den nicht kaputt gemacht. Die waren auf einer Mine gefahren.
Ach so, die wussten gar nicht, dass es...
Nö,
dass die,
ach, wussten gar nichts von denen. Die kommen dahin auf diese Kreuzung, sehen diesen Panzer, diesen erstmal scheinbar verlassenen Panzer, und dann im Überraschungsmoment fängt der dann plötzlich das Schießen an. Weil der Hintergrund war der, sie hatten halt die Aufgabe, diese Kreuzung zu halten. Ja, aber war halt klar, dass sie es nicht schaffen würden. Also war von daher Quatsch. Aber Brad Pitt entscheidet dann, das machen wir jetzt. Das fand ich ein bisschen, warum sollte man das tun, wenn man gelernt hat, wenn die Haupteigenschaft ist, zu überleben. Also, naja. Da kam der Heroismus dann halt doch ein bisschen durch, gell?
Ja.
Aber sonst sehr eindrucksvolle Bilder und relativ realistisch, was so Panzerführung angeht.
Und schon auch. Du hast es ja gelernt, oder? Panzerfahren?
Nee, ich war Pionierpanzerfahrer, ja. Aber ja, genau, da hat man schon ein bisschen Wissen drüber vermittelt bekommen, wie das so abläuft. Also wie eben so ein Panzer innen aufgebaut ist, was, also mit welchen Leuten, also Besatzung, und auch wie ein Panzerkampf, weil wir waren natürlich Teil der Panzerkampftruppen. Ne? Also es war ja auch so, dass wir Friedensfall zum Pionierbataillon gehört haben, und im Kriegsfall hätten wir zu irgendeinem anderen Bataillon gehört. Weil
so.
Wir halt irgendwie so mechanisierte Truppe waren. Ne? Also wir wären im Kriegsfall, wären wir halt keine, ja, wären wir schon Pioniere gewesen, aber halt Panzerpioniere, die halt halt nicht so Pionieraufgaben. Pioniere sind ja im Endeffekt Leute, die Wege ebnen sollen, und Panzerpioniere sind ja eher so, die Minen legen und sowas, also Verminung, also geht's um Kampf im Endeffekt. Genau, also wir wurden da eher für den Kampf ausgebildet als fürs Minenräumen.
Okay, krass.
Naja.
Ja, und der Film, also eher Empfehlung oder eher geht so?
Ja, doch schon, ja, also ist schon eine Empfehlung. Also ist jetzt, ist nicht ärgerlicher amerikanischer Kriegsfeierfilm mit ein paar Einschränkungen, die ich ja genannt habe, sondern ist schon ein ernsthafter, harter Kriegsfilm, der auch berührende Elemente hat und klar, ein bisschen vorhersehbar ist mit diesem Youngster, aber der ist schon ordentlich gemacht. Ist schon ein sauberer Film. Und Brad Pitt ist echt gut darin. Brad Pitt ist meistens gut.
Ja.
Das ist jetzt keine Geheimerkenntnis, aber ja.
Ja, aber ich finde, das Problem bei Brad Pitt ist, dass der halt so gut aussieht und halt oft darauf reduziert wird, beziehungsweise man immer so das Gefühl hat, so, ja, Brad Pitt, ja, ist halt so ein Schönling, aber er spielt halt auch echt gut. Also, und er spielt halt nicht immer Schönlinge. Also hier spielt er halt keinen zum Beispiel. Und wir haben, neulich haben wir nicht letzte Woche auch irgendwas Ad Astra gesehen?
Ja.
Genau, wo er ja, auch Ad Astra nicht so ein Schönling
auch,
spielt, gell?
Auch nicht schön, genau, ja.
Genau, also es ist,
also
der kann das
nicht
auch.
Nur schön, zwischendurch mal.
Einfach auch ein guter, ernstzunehmender Schauspieler. Also ich, Brad Pitt finde ich super. Gucken, was wir nächste Woche für einen Brad Pitt-Film haben. Muss ich nochmal Troja schauen.
Über Troja hast du doch schon ausführlich gesprochen, oder?
Ja, das
war nicht hier, aber dort.
Genau, auch hier schon. Ja.
Gut. Also, dann war das jetzt hier Fury, Herz, Fury. Stahl. Mhm. Und damit sind wir durch mit unseren Filmthemen.
Mhm.
Wenn ihr jetzt keine wilden neuen Themen noch habt oder irgendwie noch über das Gewitter reden wollt,
seid ihr schon wieder Keller
vollgelaufen?
Stefan, musst du
den Ablauf zudrehen oder wie war das?
Nee.
Aber neulich hat sie Flut, ne?
Ja, Rückschlagkappe war neulich irgendwie mal, hat nicht zurückgeschlagen. Also, ja, die ist halt einfach alt. Wir könnten das mal neu machen lassen. Wird wahrscheinlich auch nur so irgendwie 15.000 Euro kosten.
Fuck.
Weil man, ja, vermutlich kann man das nicht von drin machen. Oder du müsst halt dieses ganze Loch per Hand ausgraben und einmalweise. Ich
würde sagen, kann man das nicht selber machen?
Auf keinen Fall. Oh Gott.
Kannst du da nicht so eine Klappe 3D drucken?
Nein.
Mann, wozu taugt denn dieser Drucker?
Soll man nichts können. Ja, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich habe diese Kamerahalterung gedruckt. Das geht gut, aber so ernsthaft große Sachen? Nein.
Ich stelle mir euer Haus, wenn du sowas erzählst, immer so vor wie so ein großes Schiff. Und wenn dann so das Gewitter kommt, dann müssen die Schotten dicht gemacht werden.
Ja, so ähnlich ist das auch.
Das ist wirklich so, alle Mann auf die Position.
Nee, genau. Wir liegen hier schon am
Achterschott dicht machen, Raum geblutet, ja. Irgendwie der Typ, der da hinten an der Maschine stand, ist leider tot, wie bei das Boot, der ersäuft
genau.
Einfach.
Ja, ich stelle mir auch immer das Boot vor, wenn es dann so knarzt.
Du warst ja noch nie bei einem richtigen Unwetter hier, der knarzt ja, genau. Richtig.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber wir liegen ja schon am Ende von so einem Hügel. Es geht zwar da noch weiter, aber die große Querstraße hier bei uns, die ist ja schon quasi erstmal das Ende. Und da kannst du dann immer rausgucken und wenn das Wasser nicht mehr abläuft, dann weißt du, jetzt musst du unten zudrehen, sonst läuft's rein.
Oh, scheiße.
Und und drückst halt von der Straße die ganze Regenwasser rein. Und wenn du rechtzeitig zudrehst, dann ist überhaupt kein Problem. Ja, aber unten in der, also wenn man bei uns runter ins Feld läuft, das sind ja dann so diese Überlauf-Dinger, ich habe keine Ahnung.
Da kommt's dann raus, oder was?
Da kommt's raus. Und wenn du da eben mal vorbeiläufst nach einem Gewitter oder so, dann siehst du halt, dass da dieses Ding zum einen natürlich irgendwie mit allem möglichen Zeug dranhängt und aber auch das ist bestimmt ein Meter tiefer Graben und rechts und links das Gras ist halt komplett platt gedrückt, weil da halt das Wasser rausschießt und diesen metertiefen Graben einfach mal füllt.
Hm.
Also wenn man da irgendwie bei so einem richtigen Gewitter oder Regenschauer vorne steht und da kommt's runter.
In diesem Graben gerade ein besoffenes Schläfchen hält, ist nicht so gut.
Ja, das ist einfach scheiße, das ist einfach ruckzuck fertig.
Hm.
Ja.
Und wenn ihr in Urlaub fahrt, dann macht ihr die Klappe zu, oder was?
Ja.
Naja, also irgendwen anrufen und sagen, kannst du mal zu uns nach Hause, das dauert.
Geh mal in den Keller und ja, selbst wenn es einen Tag vorher angekündigt ist, ist halt schon blöd so. Ja, du musst in den Keller, dann musst du da, dann musst du die Holzding aufmachen und darunter ist so ein Ding und das musst du halt voll zudrehen. In welche Richtung? Ja, was weiß ich, in eine Richtung dreht es lang, in eine dreht es kurz. In die, wo es lang dreht. Okay, ja.
Sehr präzise, in die, wo es lang dreht.
Ist doch wahrscheinlich zu- und aufdrehen, oder? Wie bei einer Wasserflasche, oder?
Ja, steht auch drauf. Ja, aber ist halt blöd, wenn das halt schon vollgelaufen ist und du halt nicht mehr sehen kannst, ob blöd. Zu oder voll ist. Also zu oder auf.
Sehr blöd, ja. Hm.
Ja. Deswegen, ich drehe das immer auf und dann irgendwie eine Viertel zurück, damit es nicht bei ganz auf irgendwo einrastet oder festrostet oder sowas, sondern ja.
Von daher ist ja ganz gut, dass du gelegentlich mal drehen musst und nicht nur irgendwie, weiß nicht, einmal alle 3,5 Jahre oder so, weil dann wäre es wirklich festgerostet in dem Augenblick, wo du es dann brauchen würdest und so wird es immer mal bewegt, wenn es immer mal regnet.
Ja.
Wie oft kommt das jetzt so vor? So einmal im Vierteljahr oder öfter?
Zweimal im Jahr.
Es gibt halt so, halt regnet, zweimal im Jahr.
Ja, solange es unwetterartig regnet. Also vielleicht auch dreimal. Es ist halt gefühlt so dieses Sommergewitter.
Hast du heute zugedreht?
Nee, ist alles offen. Also wenn ich jetzt merken würde, so boah, hier kommt gerade richtig was runter und es ist ganz laut, dann gehe ich halt rüber und drehe es zu. Das sind ja hier nur 20 Schritte von hier. das höre ich auch. Und es blubbert auch. Du hörst auch den Rückfluss hörst du schon. Also wenn es reinfließt, hörst du es deutlich, weil dann die Wasserhähne, also wir haben ja im Keller so zwei Waschbecken und die blubbern dann. Das hörst du.
Oh. Also in einer halben Stunde kommt ein Gewitter bei euch durch.
Ja, vielleicht drehst du doch gleich noch zu. Ja, aber warum kann man 600,
lassen? Also was
600 Milliliter pro Quadratmeter angesagt. Also das ist nichts.
Wofür ist das nochmal da, wenn du es zugedreht lassen würdest, was würde dann passieren? Dann würde irgendwas überlaufen.
Nichts mehr rein und nichts mehr raus.
Also euer Abwasser würde nicht rausgehen.
Genau.
Okay, also das heißt, wenn es jetzt irgendwie tagelang unwettern würde oder wenigstens, sagen wir mal, mehrere Stunden über die Abendstunden hinweg, das wäre schon blöd.
Dann sollte man zumindest auf lange Duschen verzichten und auch Toilettenspülung vorsichtig benutzen. Spülmaschine habe ich jetzt mittlerweile gelernt, schaffe ich auch tagsüber. Und nur wenn die Sonne scheint. Also das, ja, da besteht ja jetzt keine Gefahr mehr. Aber ja, natürlich, wenn du sagst, oh, ich lasse jetzt die Nacht noch die Spülmaschine laufen und die Waschmaschine und wir gehen noch dreimal aufs Klo und jeder duscht nochmal, dann wird's halt doof.
Ja, gut,
also kommt halt die
nur,
Scheiße unten.
Wenn halt einfach drei, vier Stunden lang Starkregen herrschen würde, Leute müssen halt aufs Klo, geht ja nicht. Also das würde schon ernsthaft Probleme verursachen irgendwann. Auch wenn man vielleicht die Spülmaschine und die Waschmaschine weglassen kann, aber ich weiß ja nicht, wie groß der Puffer ist, aber ich stelle mir das schon
vor. Ja. Ja, aber also die Kanalisation kann das ja dann doch schon wieder irgendwann abfangen. Also es müsste ja unwetterartig, also 3-4 Stunden unwetterartig regnen hier.
Ja, aber wie kriegst du mit, ob du wieder aufmachen kannst? Also aufdrehen und gucken, ob es sprudelt oder wie?
Nee, ich gucke einfach draußen, ob es an der Straße abläuft.
Okay.
Wenn die Straße abläuft, dann sind ja die Kanäle, also der Kanal wieder offen und dann kann ich auch wieder aufmachen.
Ja.
Ja.
Krasse Sache das. Thema Spülmaschine tagsüber laufen lassen. Ist dein Mini-Wechselrichter eigentlich von dem Skandal betroffen, der jetzt gerade hier durch die Presse huscht?
Ich habe noch nicht gehört. Irgendwo hat jemand erzählt, man muss hinhören, ob der klickt, dann ist ein Relais drin oder so.
Genau, ja. Hintergrund war, dass es eine Firma namens DE oder so ähnlich gibt, die wohl einfach ziemlich krass, also das ist so die aktuelle Vermutung, ich weiß nicht, das ist ja, muss ja wahrscheinlich noch bewiesen werden oder wie. Jedenfalls in so einem Ding muss halt so ein Relais drin sein. Es muss so eine doppelte Abschalteinrichtung haben, dass wenn du den Stecker aus der Steckdose ziehst und augenblicklich diese zwei Kontakte, die du da, also wenn du einen Schokostecker rausziehst und augenblicklich die beiden Kontakte anfassen würdest, dass da nicht 220 Volt drauf sind. Was ja faktisch, während der drin steckt, so ist. Das Ding schiebt den Strom ja rein und normalerweise holt man ja über einen Schokostecker Strom raus. Und diese Sicherheitsabschalteinrichtung muss mit einem Relais gemacht werden. Und Relais waren halt auch scheinbar von diesen Lieferschwierigkeiten während der Corona-Phase betroffen. Und jetzt haben sie halt einen Hersteller dabei erwischt oder gegebenenfalls sogar mehrere, hatte ich jetzt in einem YouTube-Video auch schon gehört, wo die wohl zur Zertifizierung ein Gerät eingeschickt haben, um diese Zertifikate zu bekommen für den europäischen Markt, wo die Relais drin waren und die produzierten Geräte oder Teile, alle, weiß man nicht, der verkauften Chargen, da war das Relais halt nicht drin. Und das ist halt super crazy, das ist halt gefährlich im Zweifel auch.
Ja.
Von welcher Firma ist dein
Ding? Oh, frag mich doch nicht so Sachen.
Klicker? Hast du ihn schon mal klicken hören?
Du, der liegt, der ist auf unserem Carportdach. Und ja, wenn gut, ich unten bin, sicher,
als er neu war, mal damit rumgefummelt, oder nicht?
Ja, aber um den Stecker in die Steckdose zu stecken, da bin ich ja hier drin. Und in die Steckdose zu stecken und dann den Klick, der ja eine Zehntelsekunde später, also das schaffe ich nicht. Da kann ich trainieren, wie ich
will. Nee, das dauert wohl teilweise länger. Also,
ich hab's wohl nicht gemacht. Nicht.
Okay. Na gut, jedenfalls, bis das bewiesen ist, solltest du deine Kinder nicht mit diesem Stecker spielen. Solltest du eh nicht, aber jetzt nochmal.
Ja, der ist hinter der Waschmaschine in der Wand. Also das ist.
Okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich für dich unkritisch.
Ja.
Nee, also grundsätzlich, normalerweise ist es halt, normalerweise ist es unkritisch, wenn jemand einen Stecker aus der Wand zieht und die Pins anfasst, also die am Stecker sind. Das ist ja die, normalerweise dann die stromtote Seite, die ist ja unkritisch. Und das ist halt bei diesem einen Gerät ist halt gegebenenfalls nicht so. Und dafür gibt's halt krasse Regeln, wieso das dann so doch so sein darf, dass aus diesen offenen Pins, die man da in der Hand hat, Strom rauskommen darf unter gewissen Umständen. Und da zu bescheißen ist schon heftig. Das finde ich irgendwie krass. Noch dazu, wo Balkon Solar und jetzt gerade diese Änderung, dass jetzt 800 Watt erlaubt sein sollen und bisher war ja diese Schuko-Stecker-Sache eh so ein bisschen verrufen. Viele Netzbetreiber wollten ja, dass du diese komische andere Steckdose dir da installieren lässt, wo das Kabel fest dran gemacht wird und eben nicht mit dem Schuko-Stecker machst, und das sollte jetzt auch gelockert werden. Genau in diese Phase rein knallt so ein Skandal natürlich genau quasi
genau im richtigen
quer,
Moment,
quer zu dem, was man jetzt brauchen könnte. Man könnte fast meinen, käme von Energiewende-Gegnern der Skandal, aber er kommt von chinesischen Herstellern. Ja, na gut. Gut, dass dein Stecker hinter der Waschmaschine ist. Das ist doch gut. Da kommt kein Kind hin.
Nee. Also, ich komme kaum hin. Also, ich weiß, wie ich gekämpft habe, um ihn da überhaupt reinzufummeln. Deswegen, das ist nichts, was man mal eben so, oh ja, ich möchte mal an diese Pins fassen. Dann ziehe ich ihn doch mal raus und lang dran. Nee. Also,
ich glaube, es ist eine doppelte Einrichtung. Also ich glaube, irgendwie wird das einmal per Software abgeschaltet oder per irgendeine Art von Elektronik, und dann ist aber halt nochmal die zweite Sicherung, soll dieses Relais sein, was dann auch einfach abfällt und dann wollte vermutlich jemand Geld sparen.
Ich habe übrigens noch einen Tagesordnungspunkt.
Oh, dann los, bitte. Wie soll ich ihn nennen?
Triathlon. Ich war am Wochenende bei einem Triathlon als Fan.
Okay.
Und es war wieder ein großer Spaß. Ich dachte mir,
als Fan von jemandem, den du persönlich kennst.
Genau.
Nicht
genau.
Als Fan von irgendeinem Star oder so.
Nein. Eine Freundin.
Es war jetzt auch nicht so ein mega Wettkampf, gell? Es war.
Nee, es war kein Ironman, es war eine olympische Distanz. Also es gab auch die Sprintdistanz, aber unsere Freundin hat bei ihrem ersten Triathlon mitgemacht und hat gleich die olympische Distanz gemacht.
Krass, das ist echt
was
krass.
Wow. Schon auch ganz schön irre ist. Und es war halt letzten Sonntag irgendwie 37 Grad oder so.
Ja, 8000 Grad, ja, furchtbar.
Furchtbar, es war wirklich richtig furchtbar. Und es ging halt auch erst, ich glaube, so um 21:45 ging es los. Da war es halt schon heiß, ja. Also da war es halt, keine Ahnung, schon 30 Grad oder so. Oder 28 Grad, also irre. Und als ich aus dem Wasser kam und auch die ersten dann schon direkt aufgegeben haben, war es halt schon richtig warm. Und das ist hier direkt im Nachbarort, also auf der anderen Mainseite in Niedernberg. Und das ist echt ein cooler Triathlon, weil der halt, also es gibt halt so Stellen, wo du stehen kannst, also an der Radstrecke gibt es eine Stelle, da brauchst du dich wirklich nur, also vielleicht 20 Meter bewegen oder so, und hast halt, da kommen die dreimal vorbei pro Runde und fahren halt vier Runden. Also die kommen halt, du siehst die halt andauernd. Du kannst andauernd jubeln, weil die so ein
T-Lauf
fahren.
Ja.
Ja, genau. Und das war echt, ja, wie früher halt, nicht ganz so, weil wir ja weniger tun mussten im Endeffekt, ja, das war nicht so organisatorisch wie als wir dir beim Ironman gefolgt sind.
Gut, das war ja eine andere Kategorie.
Klar, völlig andere Kategorie, aber es war schon auch so, dass du eben immer, sie ist ja gechippt, also sie sind ja alle gechippt gewesen, und konnte eben immer schauen, so, jetzt ist sie wieder vorne praktisch bei der Wechselzone. Und jetzt wissen wir so, ja, wie lange hat sie da jetzt dahin gebraucht? Ah, okay, hat ein bisschen länger als vorhin. Also ist sie in 7 Minuten hier, und dann war sie in 7 Minuten hier. Gell? Also es war wirklich so, man konnte es ganz genau planen. Wie das dann halt so ist, man merkt sich dann halt schon die Leute, die um sie rum oder vor ihr kommen. Ja, die kennt man dann halt mit der Zeit auch. Die kennen einen dann auch. Es waren auch, da wo wir standen, waren sehr wenig Leute. Und wir haben halt immer krass gejubelt, und die haben sich halt immer voll gefreut, gell, weil
das ist auch geil. Das ist auch echt geil.
Und das waren halt auch so Leute, die halt nicht so wahnsinnig gut waren, gell? Also die waren halt auch, also unsere Freundin ist dann eben auch, hat dann schon abgebaut, gell? Klar, weil das ist halt, wenn du da keine Erfahrung hast und zum ersten Mal gleich so eine olympische Distanz machst und dann bei dem Wetter.
Bei dem, also gerade, das war ja doch 34, Horror. 35 Grad und also.
Genau, und dann auf der Laufstrecke fuhren halt andauernd Krankenwagen, gell? Also es waren halt.
Echt?
Es wurden dauernd, ja, ja, es wurden dauernd Leute im Krankenwagen abgeholt. Es war wirklich schlimm. Aber ist ja klar, gell? Und da ist sie dann auch richtig eingebrochen, konnte überhaupt nicht mehr laufen, also ist nur noch gegangen, ist also am Ende die Laufstrecke fast komplett gegangen und ist dann tatsächlich als Letzte ins Ziel gegangen.
Aber sie ist aber angekommen, egal, sie ist genau, ins Ziel gekommen, das ist ja das
sie
Besondere.
Sie hat gefinisht. Und auch bei der Laufstrecke gibt es tatsächlich so eine Stelle, wo du, da musst du wirklich nur, weiß nicht, 10 Meter hin und her gehen und kriegst dann auch quasi zweimal mit ganz wenig Aufwand, zweimal pro Runde und mit ein bisschen mehr, wenn du so eine Minute läufst, dann noch ein drittes Mal. Also ist echt wirklich cool gemacht für Fans, also diese Strecke. Und für Athleten ist halt sehr flach alles. Also ich habe richtig Bock gehabt. Ich überlege tatsächlich, nächstes Jahr teilzunehmen. Natürlich nicht olympisch, sondern halt Sprint oder Staffel, keine Ahnung.
Also oh, beide überlegt
euch.
Ich bin dabei. Ich war, ja, du hattest mir das am Sonntag war das ja erzählt, ja. Bin ich ja abends sogar noch 2 Kilometer laufen gegangen.
Ja,
weil ich so motiviert war.
Ja, ich habe auch direkt Lust bekommen zu joggen, aber ich darf ja noch nicht joggen. Das ist ja noch mindestens 4 Wochen darf ich nicht joggen. Also. Naja.
Also vermutlich wird es wieder Anfang Juli sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Genau, vielleicht machen wir.
Falls ihr Lust habt, vermutlich starten wir in Niedernberg beim Kurfranken-Triathlon und Kur mit CH geschrieben.
Genau, Barbaros, wenn du das hörst, wir zählen auf dich. Ich glaube, Barbaros hört uns nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Also für die jetzigen Hörer zur Erklärung, das war ein Hörer von uns in unseren Anfangszeiten, der richtig jung war, also der war irgendwie so ein Teenager, und zwar ein niedriger Teenager, 14 oder so war der, oder? Sowas in dem Dreh.
Sowas, ja.
Und damals haben wir eben auch bei so einem Sprint-Triathlon mitgemacht und haben eben dazu aufgerufen, dass eben unsere Hörer auch mitmachen und der hat tatsächlich mitgemacht, durch uns initiiert und musste natürlich bei den Kindern starten, weil er halt noch ein Kind war und kam dann mit seinen Eltern, ich glaube seine Eltern, denen war überhaupt nicht so ganz klar, was sind das für erwachsene Typen, die meinen Sohn hier zum Sport machen, überreden übers Internet, ist ja schon so ein bisschen creepy. Und wir haben ihn dann trotzdem natürlich hart gefeiert, weil das lief ja nicht parallel, die Kinder und die Erwachsenen Ausscheidung, aber es war sehr lustig und waren dann mit seinen Eltern zusammen, haben wir ihm dann zugejubelt. Aber ich glaube, er hört uns nicht mehr, schon lange nicht mehr, seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon nicht mehr.
Jahrzehnten nicht mehr. Das ist ein Satz, den man nicht so oft sagen kann.
Ja. Ja, nee, aber das war cool und ich glaube, ja. Du meinst, wir sollten lieber Sprint machen als Staffel? Ja, wahrscheinlich.
Ja, da hast du mehr von.
Ja, auch dieses mit Wechselzonen und so ist ja geil, gell? Will man ja.
Ja, und man sieht dich halt auf der Strecke, weil mit meiner Staffel ist es halt
stimmt.
So, der eine schwimmt und dann schlägst du ab und dann, das war's. Und so sitzt da, siehst dich halt beim Schwimmen irgendwie und dann sieht man sich auf dem Fahrrad, winkt sich fröhlich zu und dann sieht man sich auf der Laufstrecke nochmal und dann kann man im Ziel gemeinsam Bier trinken.
Ich habe halt kein Fahrrad, das ist echt das Problem. Also wir haben tatsächlich einen auch auf dem Mountainbike gesehen, bei dem, wo wir damals, ich glaube, Bruchköbel war das, gell?
Nee, in Darmstadt.
Ah, du hast Darmstadt, gesagt, Darmstadt. Ja. Darmstadt und dann in Mainz, gell?
Ja, da bin ich auch mit dem Mountainbike gestartet, das eine Jahr.
Ja, ich auch. Also hat mir mehrere Leute auf dem Mountainbike gesehen. Aber das ist halt schrecklich. Also es hat man halt so krasse Nachteile. Mal gucken. Aber egal, am Ende geht's ja um die Gaudi und zu finishen.
Und starte ich auch mit dem Mountainbike. Starten wir alle mit dem Mountainbike.
Genau, und am Ende geht's darum, am Ende den Kasi in Grund und Boden zu rennen. Also Kasi, wir zählen auf dich.
Sehr gut. Ja. Und Stefan macht uns immer noch alle, das ist egal.
Ja, natürlich.
Das ist klar. Schlimm.
Die dickste Wampe, aber trotzdem macht uns alle. Obwohl, da waren tatsächlich auch so Leute, die tatsächlich auch deine Figur hatten, Stefan. und dann auf solchen Maschinen saßen, wo man gesehen hat, so, okay, die meinen's ernst. Und die waren auch gut. Also es war, ja, das ist halt nicht, darauf kommt es halt nicht an.
9000 Euro Fahrrad, genau. 120 Kilo aufs Waage bringen.
Eine aerodynamische Körperform muss nicht von Nachteil sein.
Ja. Ja, gut.
Vielleicht bewegt es uns ja auch dazu, ein bisschen zu trainieren und dadurch ein bisschen abzunehmen. Das könnte also
das wär, auch echt gar nicht so schlimm, gell?
Meine Verhausschweinung ist mittlerweile, hat wieder Maße angenommen.
In was?
Du hast wieder Mais gegessen, oder? Gib's zu.
Das hat glaube ich, mein ehemaliger und jetzt wieder neuer Chef, hat das, glaube ich, irgendwann geprägt. Er hat immer von seiner Verhausschweinung gesprochen und meinte damit, wenn er einen Ranzen bekommt. Und das trifft schon zu, ja. Man frisst und suhlt sich und macht sonst halt nichts. Und dann nimmt man halt zu, ja. Das stimmt schon. Es ist halt Verhausschweinung.
Ja, und vor allem, man ist so untrainiert. Also jetzt irgendwie, ich war neulich auch, bevor ich jetzt diese 2 Kilometer in hoher Motivation am Sonntag gelaufen bin, war ich auch schon mal laufen, hier bei uns so eine Runde. Und ich habe halt irgendwie 3 Kilometer geschafft, ohne gehen. Aber so 3 Kilometer, das ist halt, es gab Zeiten, da war das halt, also hätte ich nicht die Schuhe für angezogen.
Ja, 3 Kilometer ist eigentlich so, muss man sich fragen, ob es schon einen Trainingseffekt hat, gell?
Faktisch nichts, ja.
Ja, genau. Aber ich weiß, wenn ich die Runde vergrößert hätte, dann hätte ich irgendwann
zusammengebrochen.
Nee, ich hätte halt irgendwann gehen müssen.
Und ja, das ist auch ätzend, ja.
Ja, das ist, ach ja.
Nee, also ja, ich habe jetzt Bock. Also ich glaube, ich kaufe mir jetzt Laufschuhe. Ich habe ja gar keine Laufschuhe mehr. Werde laufen gehen.
Ich habe doch, ich hab auch noch ganz hochaktuell, die sind, glaube ich, ja, ist 10 Jahre alt oder so.
Ja, ich hatte welche, die hatte ich mir in Amerika gekauft. Und die sind dann jetzt irgendwann mal, ja, in Amerika war ich Anfang des Jahrtausends, gell?
Ja.
Und die sind irgendwann, ich glaube, mit denen bin ich sogar, habe ich noch einen Triathlon gemacht. Und die sind mir dann wirklich so, bin ich gelaufen, die Sohle ist abgefallen, weil irgendwie der Kunststoff so alt war, dass er einfach brüchig war. So wie die Springerstiefel, also die Kampfstiefel beim Manowar-Konzert, wo ich vom Auto zur Jahrhunderthalle laufe und beide Sohlen verloren habe. Ich vorne war und dann so klebrige Sohlen hat, habe ich ja auch schon besprochen. Das war voll ekelhaft, weil ich dann in der Halle ja alle Zigarettenstummel und jeden Scheiß aufgesammelt habe mit meinen klebrigen Sohlen. Super ekelhaft war das. Ja.
Ja, nee, aber ja, neue Laufschuhe, das wäre auch, ich finde das auch so eine Motivation, so. Neues Gear macht immer dann nochmal Lust, wieder was zu tun. Ich habe jetzt überlegt gerade, meine in Anführungsstrichen guten Laufschuhe, also die ich so, die Wettkampflaufschuhe, die habe ich halt für den Ironman 2012 gekauft. Also die sind jetzt auch 11 Jahre alt.
Stimmt.
Und mein Rennrad habe ich 2003 gekauft. Vielleicht ja, 2?
Rennrad. Es ist halt Rennrad. Also es ist schon.
Ja, aber es ist halt auch 20 Jahre alt. Ist halt auch eine 20 Jahre alte Möhre.
Ja, aber trotzdem ist keine Möhre. Ja,
gut, aber also doch immer noch
ein mit Mountainbike
oder nicht? Halt.
Ja, eben.
Ja.
Ist halt, was Luftwiderstand angeht und sowas, ist halt.
Ja, klar, dünne Reifen.
Also eine Katastrophe.
Ja, ist wahrscheinlich nicht mehr die allerheißeste Schaltung jetzt und so, aber.
Ja, also, aber ich fahre ja nicht so, dass ich das mir auf ein Zehntel bei einer Schaltung ankommt.
Ja. Ja, wenn sie dann so hakt und du dann so 10 Minuten damit rumbringst, zwischen den Gängen zu kämpfen.
Rühr. Statt ja, die bricht dann, vor so einer Saison würde ich sie dann mal zum Händler so hier alles einmal einstellen und mach hübsch.
Bei der Gelegenheit, sagt euch Eroica etwas?
Ich weiß nicht, klingt wie ein Porno-Channel.
Also außer dass es eine was ist Beethoven-Symphonie ist? Ich glaube die 5. wenn mich alles täuscht. Nee, aber das ist ein Radrennen oder es gibt mehrere, eine ganze Reihe, aber es gibt eben eins, so das Ur-Eroica-Rennen. Das ist in Frankreich, irgendwo in der Toskana. Und das ist so ein.
Die Toskana in Frankreich? Gibt die darüber?
Nicht Frankreich, Italien, ich bin ein bisschen angedüdelt. In Italien. Hauptsache.
Chianti.
Hauptsache, wie ist Milano? Nee, ach, keine Ahnung.
Mailand oder Madrid, scheißegal. Hauptsache
Italien. Genau, ja, richtig, ja. Das meine ich.
Das ist die dritte Symphonie.
Die dritte? Was ist denn dann die 5? Schicksalssymphonie, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, 6 ist die Pastorale, 5 ist Schicksal. Ja, die dritte. Okay. Also, und es ist so ein Radrennen. Ich glaube, es geht einen Tag. So durch die toskanischen Berge halt so. Quälerei natürlich und ein Haufen Weingetränke.
Geil.
Ja, genau, geil. So ein bisschen wie das, was da bei Lacanau, gell, wo man dann
dauernd
Wein trinkt und weiter.
Bordeaux-Marathon.
Das Besondere ist, dass man auf so traditionellen Fahrrädern fährt und auch nur traditionelle Kleidung anhat. Also man hat so ein Wolltrikot an.
Oh, schön.
Und hat halt ein Fahrrad, was eben nicht deine alte Möhre ist, weil die halt viel zu modern ist. Sondern du musst, da gibt es bestimmte Regeln, was die Schaltung, also du musst diese untere Schaltung haben, gell, wo du so runtergreifen musst und sowas. Und darfst so bestimmte Dinge nicht haben, gell? Also richtig altmodisch. Und wenn du sowas nicht hast, kannst du es dann eben dort mieten, ja. Und ist halt so eine Gaudi. Und meine Chefs waren da, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon mal. Und wollen da auch wieder hin dieses Jahr. Und vielleicht springt einer von der Gruppe, wo die da weg sind, springt vielleicht ab. Und dann kann ich vielleicht nach, also mal gucken. Ich bin frohen Mutes. Das wäre natürlich sehr geil.
Kannst du aus dem Stand da, weiß ich nicht, 100 Kilometer Rad fahren?
Wird man sehen.
Okay.
Ja, das ist halt, ja, ich meine, kennst mich ja. Ich meine, bei mir geht dann halt auch sehr viel über einfach beißen am Ende. Und ja, und wenn nicht, dann geht's halt nicht, gell? Wird man dann auch sehen.
Ja.
Und die sind auch unterschiedlich gut, mit denen ich da fahre. Also ich meine, du kennst ja beide meiner Chefs, die sind ja auch unterschiedlich, was so Fitness angeht. Obwohl der eine ganz schön aufgebaut hat.
Am 19. August findet die Eroica Germania statt, in Eltville im Rheingau. Ach, na, wenn man sich da nicht ein schönes Weinchen reintun kann beim Radfahren.
Aber das sind so fiese Berge auch, wenn man da so.
Ja,
das ist doch auch
garstig.
Ja, ja, ich war noch nie in der Toskana Radfahren, von daher.
Ja, das will man
auch noch nie in Eltville Radfahren, aber das ist. Diese Weinberge sehen
geil. Genau, du warst in Mainz, das ist nicht so weit davon entfernt.
Oh, das ist auch fies.
Diese Hänge hoch.
Ja doch, mussten wir doch hoch zum Fernsehgarten, das war doch grauenhaft.
Das habe ich verdrängt.
Echt?
Das war
ich erinnere mich garstig. An eine Brücke, aber ja, es stimmt
das
schon.
Das ist wirklich garstig.
Okay.
Ja, nee, also bin ich gespannt, ob ich nachrücken kann. Aber ich bin praktisch auf der Nachrückerliste, wenn man so will.
Wow,
also ich wurde gefragt, ob ich da theoretisch zur Verfügung stehen würde. Und natürlich stehe ich da zur Verfügung, weil für so einen Quatsch bin ich natürlich zu haben. Ist ja klar. Großer Unsinn, aber sehr lustig. Mal gucken.
So, wir sind zu alt, um uns ohne Training vorher einfach so umzubringen, dass...
Ja, hat meine Frau auch gesagt, du musst trainieren.
Ja. Mach das mal besser.
Ach, zum Fahrradtraining ist zu spät. Aber für nächstes Jahr zum Triathlon ein bisschen laufen, das kriegen wir hin. Sollte machbar sein. Ja.
Dann fehlt uns noch eine Kapitelmarke. Oder ihr wollt diese Sendung nochmal weiterentführen. Aber wenn ihr niemand entführen möchte, dann...
Ich hänge noch an diesen Fahrrädern fest.
Ach so, du willst jetzt wieder so eine Triathlon-Zeitfahrmaschine kaufen? So?
Nee, diese altmodischen.
Nee, die altmodischen.
Ach so.
Eroica,
oder?
Ja, da sind echt alte Möhren dabei. Mann, oh Mann. Ja, aber
ja, und weil ich habe ja dieses Trikot von meinem Chef in der Hand gehabt. Das ist halt echt so ein Wolltrikot, gell? Also es gibt echt Angenehmeres. Vor allem so bei Hits und so. Ich stelle mir das echt derb vor. Aber ja gut, mit sowas ist man halt früher gefahren. Warum nicht?
Ja.
Weil es kratzt.
Fürchterlich.
Ja, stimmt. Super.
Ja, gut, also.
Was schauen wir?
Wo gehen wir denn hin?
Band?
Wir gehen zu Netflix.
Ach, da waren wir ja länger nicht. Nein. Scherz.
Letzte Woche.
Ja.
Genau.
Wollt ihr raten bei oder Netflix? Sehe ich einfach direkt?
Ja, warte mal, Netflix.
6,9 bei der IMDb gibt's.
Ja, alles, was ich anklicke, sind wieder mal Serien. Es ist
Ja, oben auf Filme, dann kommt es direkt.
Ja, ah, gute Idee. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich wirklich noch nie gemacht.
Outlaws.
Habe ich überlegt, hat aber irgendwie 5,4 und dachte ich mir auch, nee.
Okay. Warte mal.
Es ist auch nicht Whitney Houston.
Ach, danke.
Dabei dachte ich mir, dass du das so gerne gucken möchtest. Und der Christoph wollte Wham gucken, oder?
Oh, Wham will ich auch noch unbedingt gucken, ja.
Echt?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sag Bescheid, das gucke ich mit. Kannst ja dann nächste Woche wählen. Ach nee, nächste Woche ist schon bekannt, was gewählt wird.
Nee, du, bestimmt der Duft des Goldes, oder?
Nee, auch nicht. Nein, es gab vor kurzem zu dem zu einem der Protagonisten eine Folge von Strong Songs. Wenn euch das was hilft.
Also Moment, ist ein Musiker?
Ja.
An dem zufolge ein Musikfilm?
Nee, das muss nicht sein. Nein.
Musik, Satire, Komödie schauen wir.
Oh, den Weird Al Jankovic-Film?
Weird Al Jankovic, ja.
Wow.
Den hatte ich letzte Film Woche als meine zweite Idee.
Und 90% Übereinstimmung. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich kann mir vorstellen, dass der Bob es feiern wird, was ich jetzt gelesen habe.
Bob-Humor.
Das ist genau Bob-Humor. Ich sehe große Gefahr, dass ich es einfach durchweg hassen werde.
Jack Black, okay, ich werde es auch feiern. Ich liebe Jack Black.
Ja, und Daniel Radcliffe als Weird Al Jankovic.
Daniel Radcliffe,
wie steht ihr denn zu Weird Al Jankovic? War jetzt so also generell.
Keine Meinung, das Strong Songs Feature war das erste, was ich so bewusst...
Jack Black, oder?
Wo ich bewusst über ihn gestolpert bin.
Okay, habe ich nicht gehört, aber ja, ich kenne nicht wahnsinnig viel von ihm. Ich kenne so ein paar
ich glaube, wir müssen erstmal rausfinden, ob er Jankovic oder Jankovic ausgesprochen wird.
Lin-Manuel Miranda spielt auch mit.
Geil. Ich kenne halt so ein paar Liedverarschungsvideos von ihm, also wo er so umgetextete bekannte Lieder macht. Diesen fand ich, glaube ich, immer sehr lustig oder fand ich irgendwie gut. Aber ich weiß sonst echt nicht viel über ihn. Also, was ich gesehen habe, fand ich lustig und gut, aber keine Ahnung. Mehr kann ich, also ich habe nicht viel gesehen von ihm.
Ich auch nicht, außer eine Sache, die ich als Jugendlicher gesehen habe und dann nie wieder und seither immer mal versuche, diesen Film irgendwo zu greifen, und zwar UHF, auf Deutsch mit dem fantastischen Untertitel Sender mit beschränkter Hoffnung, im Original einfach nur UHF, Komödie mit ihm in der Hauptrolle über irgendeinen Radiosender, bla, keine Ahnung, Fernsehsender, Quatsch, so typischer nackte Kanone-Humor, würde ich jetzt mal so vorsichtig zusammenfassen. Da habe ich gesehen, als ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie alt ich da war, 14 oder sowas. Und ich dann nie wieder, das war so VHS-Zeiten irgendwie, da hatte man den dann irgendwie auf VHS und dann war die irgendwie weg und dann hatte man den einfach nicht mehr.
Prime leiten die für 4,99.
Ja, ich glaube, gegen Geld hatte ich jetzt gesehen, dass ich ihn irgendwo mal kriege, habe ich noch nicht gemacht. Aber dass er mal irgendwo mal einfach in einen der Flatrates reinfallen würde, das ist einfach noch nicht passiert. Oder wenn es mal passiert ist, habe ich es vielleicht verpasst. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe ihn mittlerweile bei wer streamt es markiert. Da habe ich positive Erinnerungen an Weird Al, aber ansonsten auch nur so, ja, ich glaube, bei einem dieser amerikanischen Interview-Podcasts, die ich irgendwie höre, war er mal zu Gast, aber das ist auch so ein bisschen und so den einen oder anderen Late-Night-Auftritt mal gesehen, aber auch so wenig Berührungspunkte. Ich bin sehr gespannt. Netflix sagt mir 99% Übereinstimmung, also von daher, mal gucken.
Mir sagt Netflix gar nichts.
Daniel Radcliffe mit diesen Haaren, dieser Brille und
so. Sieht so hart aus. Das ist hart echt aus, krass.
Ja, und mich irritiert, dass man zwar in diesem Anspiel-Trailer, den man bei Netflix hier kriegt, ganz prominent Jack Black kriegt, aber
er taucht nirgendwo auf.
Taucht nirgends auf, ja. Das irritiert mich etwas.
Also nicht mal als uncredited oder so.
Ja. Aber es ist ja doch eindeutig.
Vielleicht ist es irgendwie
Ist nur so Cameo vielleicht.
Naja, oder so eine Szene, die irgendwie, weißt du, wo so Videomaterial reingeschnitten ist, was nicht.
Nee,
für den ach Film doch, geht. Da, Jack Black. Wolfman Jack.
Ja.
Aber
ich
eher
spannend.
In der unteren Hälfte.
Lustig, wäre ich nie auf die Idee gekommen, den zu schauen. Das war irgendwie, hat mich völlig überhaupt
das,
nicht
angesprochen. Und das ist wieder lustig, weißt du, letzte Woche, wo ich Thor gepickt habe, habe ich den auf meine Watchlist gemacht und habe gedacht, nimmst du den oder nimmst du Thor? Und dann dachte ich mir, wenn ich den jetzt nehme, dann wird mir der Stefan an die Gurgel springen, weil ich ihn dazu
zwinge. Den habe ich schon lange auf der Liste.
Irgendwie nicht? So ein, weil ich dachte, du würdest das in nicht. Die gleiche Schublade sortieren wie was nicht passt, wird passend gemacht, so wie du gesagt hast, Bob-Humor.
Ja, stimmt, ist schon
und
Bob-Humor,
würdest,
ja.
Und würdest kann gut mir sein. Dafür an die Gurgel gehen, dass ich das nehme. Und dann hab ich gedacht, dann mache ich was Konsensfähigeres und nehme irgendwie so Mainstream-Action, MCU-Unfug. Und ja, vielleicht hätte ich ihn das nächste Mal genommen, wenn ich dran gewesen wäre, wenn ich nichts anderes gefunden hätte. Und jetzt nimmst du den, das finde ich sehr unterhaltsam.
Ja. Cool.
Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich mir 4,99 leisten kann und schaue für nächste Woche vielleicht mal noch URF. Aber mal gucken, ob ich dafür Zeit finde.
Genau, nächste Woche werde nicht ich vorschlagen, sondern unser Gast von übernächster Woche. Kann gespannt sein. Nee, so
ich glaube übrigens, spannend, dass ich diesen Gast wieder nicht kennenlerne, weil ich nächste Woche, glaube ich, nicht dabei sein kann.
Warum?
Es ist verhext, weil ich ins Allgäu runterfahre und von dort wahrscheinlich nicht aufnehmen kann.
Heieiei.
Heieiei. Aber mal gucken, vielleicht ist die Aufnahme ja... Nee, wann das Datum steht schon fest, ne? Ja, nee, ich glaube, da bin ich weg. Egal, das klären wir später. Nächste Woche Weird Al. Der Film heißt tatsächlich einfach so, ne? Weird,
ja.
The Al Yankovic Story, ja, so heißt er. Genau, das erfahrt ihr dann, wie wir das fanden in der kommenden Sneakpot-Ausgabe nächste Woche. Das wird dann die 788 sein. Und das hier war die 787 und nicht die 778, wie der Stefan fehlgeschlagenen Anmoderation gesagt hat.
Die ist doch gar nicht drin, die habe ich doch rausgeschnitten.
Gar nicht drin.
Ja, deshalb wollte ich die ja jetzt...
Ich habe deinen Gähner drin gelassen, aber das...
Okay. Und ihr dürft uns auf Mastodon folgen, sneakpod@podcast.social, so heißt es. Und nächste Woche natürlich wieder einschalten. Wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
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 Dann folgt uns dann da und wir posten gar nichts, oder? Postest du da was?
Wir posten da jede Woche.
Oh, wow. Was posten wir da?
Ich poste jede Woche, seit ich das mal irgendwann gesagt habe, vor vielleicht so 10-12 Wochen oder so, oder vielleicht doch schon mehr, weiß ich nicht, poste ich jede Woche einmal den Link zur aktuellen Sendung mit irgendeinem kurzen Textschnipsel dabei, was wir das geguckt haben, und saug mir irgendwas aus den Fingern dazu, was so quasi eine schnell hingefreestylte Kurzversion des Artikels bait. Sozusagen. Clickbait, ja. Und dann poste ich nochmal einen Tag später oder so, oder manchmal auch nur ein paar Stunden später, einen kurzen anderes Text nochmal zu dem Film, der ansteht.
Ja, du kannst ja einfach. Aber Leute, die uns hören, brauchen das eigentlich nicht, oder? Weil die hören uns ja. Also die wissen ja, was ansteht, und die wissen
ja,
auch,
gut,
was.
Ja, gut, aber du weißt doch selber, wie es, also ist manchmal hörst du einen Podcast zum Einschlafen und jetzt morgen wachst du auf und weißt du nicht mehr so genau, was da am Ende geredet wurde, und manchmal, ja, manchmal scrollst du zurück, manchmal nicht.
Das stimmt.
Also ich poste das gleiche auf Twitter. Also wenn du einfach twitter.com/sneakpod eingibst oder meinetwegen Mastodon, also podcast.social/@sneakpod oder auch auf Facebook. Ich mache das über Buffer, dieselben Posts laufen in alle drei Netzwerke rein.
Oh, dieses Crossposting nervt mich extrem. Also bei mir selbst nervt mich das, wenn ich bei Instagram was poste und dann automatisch bei Facebook reingeblasen wird. Und man kann das
kannst
ja unterbinden.
Kannst du ausschalten.
Ja, kannst du ausschalten, aber das manchmal macht er das dann wieder zurück. So, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwie an der falschen Stelle mal okay gedrückt oder so, aber plötzlich merke ich, nee, jetzt wird es wieder plötzlich wieder Facebook gepostet. Ich will das gar nicht. Das ist echt ätzend. Naja.
Also beim Mastodon liken das tatsächlich auch Leute. Das ist echt interessant. Ich jetzt hier zum Beispiel gucke.
Sind wir eigentlich schon offline? Ja, wir sind offline, oder?
Ja, Sendung ist rum.